Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte, die große Bühne. Können beide. Bayern München und Borussia Dortmund feierten unter der Woche große Erfolge in der Champions League. Aber im Alltagsgeschäft in der Bundesliga hakt es. Die Bayern ließen bei Union Berlin mal wieder Punkte gegen einen Abstiegskandidaten liegen. Und Borussia Dortmund kann nach der Niederlage in Leipzig den Traum von der erneuten Qualifikation für die Champions League im Grunde abhaken. Das sind unsere Themen. Die ungebremste Talfahrt, leichtfertige Bayern spielen nur 1-1 bei Union und das Mainzer Märchen im Jubiläumsjahr, 120 Jahre Mainz 05, geht der Traum von der Königsklasse weiter. Barcelona, Mailand oder Madrid, locken. Und das ist unsere Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Lothar Matthäus, der deutsche Rekordnationalspieler, glaubt noch an den BVB. Zumindest im kleineren Maßstab. Er sagt, die Europa League ist noch drin. Herzlich willkommen, lieber Lothar.
Guten Abend.
Herzlich willkommen an Tobi Holtkamp, unter anderem Sport1-Kolumnist. Und er meint, die großen Jahre von Borussia Dortmund sind erst einmal vorbei. Dann ein herzliches Willkommen an Freddy Bobic, der Europameister geworden 1996, der unter anderem, da werden wir gleich drauf kommen, bei Eintracht Frankfurt lange tätig war mit großem Erfolg als Manager. Und er hat unter der Woche gesagt, wenn die Bayern Wirtz holen, dann kommen auch sie in einen finanziellen Grenzbereich. Und ein herzliches Willkommen an Nico Bungert, Sportdirektor von Mainz 05, hat dort über 200 Pflichtspiele bestritten und ist seit Ende Juli dort Sportdirektor. Und zwar mit großem Erfolg. Normalerweise befrage ich jetzt sofort unsere Runde. Heute ist es etwas anders, denn Sie haben das mitbekommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In Bochum beim Spiel gegen Eintracht Frankfurt, das eigentlich schon längst beendet sein sollte, gab es eine Spielverzögerung bzw. eine Verzögerung des Anpfiffs rund 50 Minuten. Grund dafür waren aufgehängte Fanbanner im Gästeblock von Eintracht Frankfurt. Unser Mann vor Ort ist Uli Potowski, den ich jetzt ganz herzlich begrüße. Und der uns bitte, lieber Uli, eine kurze Einschätzung dessen gibt, was dort heute Abend passiert ist. Was war los?
Ja, eine merkwürdige Situation. Die Frankfurter Fans hatten Plakate, ihre Fahnen aufgehängt, genau dort, wo man sie nicht aufhängen sollte, nämlich in den Fluchttoren. Und das war auch auf der Homepage von Eintracht Frankfurt vorher bekannt gegeben worden. Bitte da nichts aufhängen, weil sonst kann das Spiel nicht angepfiffen werden. Herr Zweier sah das und entschied sofort, nein, auch aus Sicherheitsgründen, hier pfeife ich nicht an. Dann gab es mehrere Durchsagen, die wurden aber völlig ignoriert. Dann begaben sich Offizielle von Eintracht Frankfurt in die Fankurve, sprachen mit ihren Fans ergebnislos. Die wollten einfach diese Banner nicht abhängen. Und das Ganze hat dann 50 Minuten gedauert. Letzte Aktion war dann, dass durchgegeben wurde, wenn jetzt nicht abgehängt wird, dann wird das Spiel nicht angepfiffen. Und dann haben aus Protest, weil sie ihre Banner abhängen mussten, einige hundert Frankfurter Fans das Stadion verlassen. Ich kann das nicht verstehen. Ich bin ein Fan der Fußballfans sozusagen. Ich mag es, Unterstützung. Aber es war zu ihrer eigenen Sicherheit. Und manchmal hat man das Gefühl, bestimmte Gruppen glauben, die Stadien gehören ihnen. Und das ist definitiv übertrieben. 50 Minuten warten, wird eine saftige Geldstrafe geben für die Frankfurter. Und dem Fußball tat das gar nicht gut. Aber jetzt steht es 2-1 für Eintracht Frankfurt. Und da oben tobt noch das Leben. Und ich stehe hier alleine in den Katakomben.
Dankeschön, aber für den ersten Lagebericht, Uli, wir werden nachher auch von dir noch Interviews hören. Das ist ja schon sehr, sehr spannend. Dankeschön fürs Erste, für die erste Beschreibung dessen, was in Bochum passiert ist. Bis gleich. Ja,
gerne.
Freddy, du warst Manager bei der Eintracht. Was geht dir durch den Kopf, wenn du siehst und von Uli geschildert bekommst, was da passiert ist?
Erstmal herausragende Analyse und auch das, die Worte, die Uli Potowski gefunden hat, eigentlich kann man eigentlich nur zu. Stimmt, es sind immer spezielle Gruppierungen, die ja das Recht so sich zurecht machen wollen, wie sie es eigentlich immer gerne haben wollen. Und das geht halt nicht am Ende des Tages. Ich meine, es ist bekannt, ja, es hat die Eintracht hat Fanbeauftragte, die werden das Ihnen auch bestimmt gesagt haben. Genauso auf der Homepage, wie jetzt gerade auch geäußert, wurde es auch bekannt gegeben. Und Bochum spielt jetzt im dritten Jahr, glaube ich, in der Bundesliga? Hintereinander wieder, dritte, vierte Jahr irgendwie so. Also ich glaube, die Eintracht spielt nicht das erste Mal jetzt in Bochum. in den letzten Jahren. Ja. Und
es hat die in Bochum Fans, schon mehrere Vorfälle na, dieser Art.
Ja, gegeben, aber, nicht mit der, aber nicht mit den Eintracht-Fans.
Nein, nein, das stimmt. Ne? Genau.
Ja. Und deswegen meine ich ja, das gab es mit anderen, ja, mit anderen Mannschaften oder anderen Fans schon, mit zweimal.
Gladbach-Stuttgart.
Und trotzdem sage ich ja, jetzt, wenn man sagt, jetzt die Eintracht-Fans, ja, die waren ja auch in dem letzten Jahr sicherlich dort und im vorletzten Jahr sicherlich dort. Und da war das eben nicht so. Ja. Also es ist Willkür, reine Willkür. Und zeigen vielleicht, wer der Stärkere ist und wie ich das Recht so sehe, geht nicht, ja, geht nicht. Und zu Recht war das Ding kurz vorm Spielabbruch. Ich bin sogar davon ausgegangen, nach 45 Minuten, dass das Spiel abgebrochen wird und dass Bochum mal wieder 3 Punkte am Tisch kriegt, ne, am Grün.
Das wäre irgendwie auch nicht auszudenken gewesen, der VfL Bochum. Ich habe eben kurz erwähnt, die Situation gegen Gladbach und Stuttgart hat versucht, daraus Konsequenzen zu ziehen, weil sie eben im ältesten Stadion der Bundesliga spielen. Sagen sie auch, es ist eine gewisse Kompromissbereitschaft erforderlich. Haben diverse Maßnahmen eingeleitet, Ordnungsdienst erhöht, Präsenz an Ansprechpartnern erhöht, haben auch die geltenden Spielregeln erläutert. Und dennoch kam es eben immer wieder dazu, hat der VfL damals schon nach dem Spiel gegen Stuttgart geschrieben, dass Regeln nicht eingehalten wurden. Sie leiten einige Fangruppierungen aus Ausnahmeregelungen der Vergangenheit ein Gewohnheitsrecht für die Gegenwart ab oder her und setzen sich damit bewusst über Regeln, geltende Verordnung für das Anbringen von Zaunfahnen hinweg, schrieb der VfL damals. Alles mit aller Vorsicht. Wir kennen die Motive der Eintracht-Fans noch nicht im Detail. Wir kennen sie noch gar nicht, um ehrlich zu sein. Wir beschreiben erstmal das, was wir gesehen haben bis hierher. Wie ist das, Nico, bei Mainz 05? Wie ist da euer Dialog mit den Fans, um ähnliche Dinge zu verhindern?
Ja, ich glaube, es ist immer wichtig, dass man für beide Seiten Verständnis hat, dass man im Austausch ist, dass man kompromiss- und gesprächsbereit ist in vielerlei Hinsicht. Es wird schon immer wieder regelmäßig der Fall sein, dass natürlich Vereinsseite und Fanseite auch mal unterschiedliche Ansichten zu bestimmten Themen haben. Das ist auch bei uns der Fall. Wir haben allerdings bis jetzt und hoffentlich auch in Zukunft immer die Erfahrung gemacht, dass man da im gemeinsamen Austausch die Dinge meistens so hinbekommt, dass es nirgendwo zu einer Eskalation kommt.
Ich habe mit Lothar Matthäus vor der Sendung gesprochen und Lothar hat auf den Fußballplätzen dieser Welt alles erlebt. Fast alles, nämlich nicht in der aktiven Zeit eine Spielverzögerung dieses Ausmaßes. Was bedeutet es, Lothar, für die Spieler, wenn sie wieder, so wie das heute der Fall war, rein müssen und eigentlich schon fertig sind fürs Spiel und dann wieder zurückfahren?
Also Mario Basler hat sicherlich noch eine Zigarette angezündet und ein Bierchen getrunken, dass er locker bleibt. Andererseits, Gott sei Dank, habe ich das nicht erleben müssen, weil es stört ganz sicher die ganze Vorbereitung. Nicht nur der Spieler, auch der Trainer, nochmal alles dann neu. Ist eine neue Situation eigentlich für alle, auch für Frankfurt heute, ja, die das erste Mal mitgemacht haben. Und dann sollte man die Spieler fragen, was sie in dieser Zeit gemacht haben. Natürlich versucht man, die Konzentration hochzuhalten, aber 50 Minuten ist natürlich eine lange Zeit. Ein paar Minuten, ja, ist man gewohnt bei verletzten Spielern, bei Spielunterbrechungen. Aber das war über eine Dreiviertelstunde. Und es ist natürlich nicht nur die Verzögerung, sondern vor allem auch wahrscheinlich dann auch die Verletzungsgefahr für Spieler, die sich ja warm gemacht haben, 20, 25 Minuten, ja, intensiv warm gemacht und dann geht alles wieder zurück und man muss es wieder hochladen. Und von dieser Seite her ganz sicher für alle Beteiligten, ein Nachteil, diese 50-minütige Spielverzögerung.
Wie blickst du da drauf?
Ärgert dich das?
Schon. Ich fand den Satz sehr, sehr schön. Eben, ich bin ein Fan der Fans. Ich glaube, das würde ich für uns alle auch komplett unterschreiben. Also sie sind ultra wichtig, wollte ich gerade sagen. Schöne Formulierung in dem Zusammenhang. Ja. Extrem wichtig für eine gute Stimmung, für eine gute Atmosphäre im Stadion. Auch für die, die zu Hause wohnen, zum mal gucken. Total wichtig. Mich nervt das, dass ich höre im Grunde, seit ich mich für den Fußball begeister, höre ich, wir sind im Dialog und wir sind im Austausch und sowas. Aber immer wieder passieren solche und vergleichbare Geschichten. Es geht immer darum, wer hat die Macht? Wer ist derjenige, der am längeren Hebel sitzt? Ne? Ultragruppierungen gegen ihre Vereine. Ne? Ohne uns würde es den Verein nicht geben. Das sind ja immer so Sätze, die dann von den Ultras kommen. Also ich sehe auch den VfL Bochum da durchaus in der Verantwortung. Das kann ja nicht sein, dass das erst zum Anpfiff dann auffällt. Und es reicht auch kein Hinweis in meinen Augen auf einer Webseite sozusagen. Wenn ich da als Fan irgendwie anreise, kann ich nicht erwarten, dass da jeder irgendwie auf einer Website guckt, was da für Hinweise stehen. Das kann doch auch in dem Moment, wo die Plakate da aufgehängt werden oder die Banner, da muss doch auch von Bochum mal sein, die das Hausrecht in meinen Augen, also nicht in meinen Augen, haben sie ja im Stadion, muss doch darauf hingewiesen werden, das geht nicht.
Da bin ich jetzt aber nicht sicher, ob es nicht auch eine andere aktive Kommunikation gibt. Also ja. Das, was ich mir in der Schnelle durchgelesen habe, weist darauf hin, dass der VfL nach den letzten Vorfällen versucht hat, schon die Kommunikation dichter zu gestalten. Wir wollen nachher, wenn das Spiel auch zu Ende ist, wenn wir nochmal Stimmen haben, das intensivieren, aber vorläufig. Und dazu Felix hören, Felix Fischer bei Social Media. Wie ist die Reaktion? Wie sind die Reaktionen im Netz?
Logisch, dass es nicht auf Begeisterung stößt. Ganz im Gegenteil, die Fans zeigen genauso viel Unverständnis wie die Runde. Ich kann da gerne mal ein paar Kommentare zitieren. Die Banner hängen dort schon länger. Warum fällt das denen erst kurz vor Anpfiff auf? Und das passiert eben immer wieder im Bochumer Stadion. Die Gladbacher haben ein Déjà-vu. Ich erkläre gleich noch kurz, warum. Verstehe null, warum man nicht einfach die Banner abmacht. Und das ist, glaube ich, was sich viele Fans fragen. Warum ist es dann so kompliziert? Warum geht es nicht schneller? Warum gibt es überhaupt dieses Problem? Und es gab es eben schon im Oktober 2023, damals mit Gladbach-Fans auch in Bochum, nur 9 Minuten Verzögerung. Dann Januar 2024 Stuttgart-Fans, dann waren es schon 40 Minuten Verzögerung und jetzt eben 50. Es passiert tatsächlich immer in Bochum, jetzt zum dritten Mal. Gerne mitdiskutieren, Hashtag Sky90.
Genau diese Diskussion werden wir nachher auch führen. Aber jetzt sprechen wir über die Mainzer, die eigentlich das Märchen, Nico, in dieser Saison schreiben. Ich habe eben schon gesagt in der Einleitung, Madrid, Barcelona, Mailand. Klingt sehr, sehr gut. Wie klingt jetzt so eine Paarung Real Madrid gegen Mainz 05?
Das klingt natürlich wunderbar. Das ist was, wovon auf jeden Fall auch jeder Spieler und Verantwortliche und Fan und Mainzer allgemein gerne träumen darf. Nichtsdestotrotz sind wir in diese Situation gekommen, indem wir wirklich über einen langen Zeitraum und auch bis heute einfach den Fokus im Hier und Jetzt gehabt haben und uns auf den nächsten Gegner immer wieder konzentrieren, die 90 Minuten komplett fokussiert angehen. Und es gibt überhaupt keine Voraussetzungen, die uns dazu veranlassen, das jetzt zu ändern, die Herangehensweise zum jetzigen Zeitpunkt.
Was mir sehr positiv auch in der Vorbereitung aufgefallen ist, ihr geht aber mit diesem Ziel oder mit dem Traum sehr offen um. Es gibt ja andere Vereine, die sich eigentlich bis zu dem Zeitpunkt zurückhalten, bis das Ziel XY erreicht ist. Habt ihr irgendwann entschieden, nee, das machen wir so offen?
Ja, es ist natürlich kein Tabuthema, darüber zu sprechen, weil das ist schon das Ziel von jedem Fußballer und von jedem, der für einen Fußballverein arbeitet, so erfolgreich wie möglich zu sein. Und warum sollte man da Grenzen setzen im Denken, zu sagen, stopp und hier bis Platz 6 und nicht weiter? Das ist nicht das, wie wir denken und wie wir handeln wollen. Aber trotzdem ist es, glaube ich, eine gewisse Bodenständigkeit tut uns gut, zeichnet uns auch aus in unserem Handeln über Jahre, hat uns jetzt 17 Jahre durchgehend in der Bundesliga gehalten, genau dieses Denken. Und ja, das eine schließt das andere nicht aus meiner Sicht.
Ich glaube, Bo Henriksen und Zurückhaltung, das passt auch nicht zusammen. Insofern hätte die da gar keine Chance, den einzufangen.
Ja, aber es ist doch sehr erfrischend, oder, Lothar? Also wir kennen ja andere Vereine, die immer versuchen, die Ziele relativ defensiv zu formulieren, damit man sie dann auf keinen Fall...
Kenne ich jetzt persönlich nicht. Ja, meine Ziele waren auch persönlich immer hoch. Und ich hatte dann das Glück, auch bei guten Mannschaften zu spielen, die im Endeffekt eigentlich immer um die Meisterschaft gekämpft haben, bis in meiner Anfangszeit bei Borussia Mönchengladbach. Da war man auch mal mit dem Platz 5 zufrieden. Ja, aber ich finde das in Ordnung, dass eine Mannschaft sich hohe Ziele steckt, aber sie muss auch damit wissen, umzugehen. Und das ist, glaube ich, gegeben bei Mainz 05. Sie spielen ehrlichen Fußball, sie sind gut organisiert, sie sind körperlich fit, sehr diszipliniert, sehr körperlich, stark betontes Spiel. Und sie stehen zu Recht da oben, vor allem, weil auch andere Mannschaften ihre Leistung bzw. ihre Ergebnisse nicht geholt haben. Und dann sind andere Mannschaften da, wie jetzt Mainz 05, die dann da diese Chance nützen, um sich da oben zu etablieren. Wie es dann am Ende aussieht, ja, alles in Ordnung. Aber bisher spielen sie, glaube ich, fast die perfekte Saison und haben auch als eine der beiden Mannschaften gegen Bayern München gewonnen. Die zweite ist der VfL Bochum gewesen letzte Woche. Also auch da sieht man schon, welche Qualität das in diesem Verein steckt.
Ja, 10 Punkte mehr als Borussia Dortmund. Ganz kurz, Freddy, gleich lassen wir die Bilder sprechen. Wer ist der spektakulärste Spieler? Ist das Burkhardt? Amiri?
Tue ich mich schwer, Amiri oder Burkhardt genau zu sagen. Aber wenn ich so ein Synonym für die Mannschaft, dann ist es für mich Hardcore. Ja? Also Dominic Kor, den ich ja selber gehabt habe. Weil einfach diese Widerstandsfähigkeit, diese Mannschaft hat eine unglaubliche Widerstandsfähigkeit. Und er, der die meisten gelben und roten Karten hat und wie auch immer, ist so ein Synonym dafür im Endeffekt, wie diese Mannschaft leidenschaftlich agieren kann als Mannschaft auf dem Platz.
Ja, aber das sieht man ja auch, wie jeder Einzelne dann profitiert. Ne? Das ist ja immer, hängt immer mit einem Erfolg zusammen. Und ich sehe da hinten Zentner. Ich verstehe nicht, Julian Nagelsmann, ein Torhüter. Und da geht er ja nach Leistung, der Julian. Und später kommen wir ja noch zur Nationalmannschaft wahrscheinlich. Aber da ist ja Mainz mittlerweile auch gefragt. Zwei Spieler von Mainz 05 im Kader. Zentner für mich eigentlich der beste Torhüter in dieser Saison. Mhm. Und wenn ich nach Leistungen gehe und Zentner kann seine Leistung zeigen, Woche für Woche, was ein anderer Torhüter, der nominiert worden ist, nicht kann, dann finde ich, gerade da, wo ich mit Julian Nagelsmanns Kader hundertprozentig einverstanden bin, aber mir fehlt der Name Zentner für den Namen, und ich spreche es an, Ortega, weil er einfach nicht spielt. Und wenn einer seine Leistung nicht zeigen kann, dann kann ja auch der Trainer nicht urteilen, dass die Leistung stimmt. Zentner, ich glaube nicht nur gestern, sondern über die ganze Saison hin, glaube ich, dass es der Torhüter ist in der Bundesliga, der am meisten auf sich aufmerksam gemacht hat.
Ja, also ich habe auch in der Vorbereitung noch mal festgestellt, wie viele spannende Namen ihr auch habt. Chor hast du jetzt genannt, der Kartenkönig. Wir sprechen gleich drüber. Amiri, Burkhardt, Zentner, Lee auch noch so. Also das sind, wenn man so möchte, die, jetzt muss ich gucken, Jürgen Müller, die Bruchweg Boys 2-0.
Mainz gestern Abend. Dieses kleine Fußballmärchen geht weiter. Vom Abstiegskandidaten zum Champions-League-Aspiranten. Andere würden jetzt das Träumen anfangen. Doch Mainz bleibt Mainz.
Ich habe gar keinen Bock drauf, dann irgendwann enttäuscht zu werden, wenn wir auf einmal dann Sechster oder Siebter werden. Wir spielen eine klasse Saison. Ich muss ja sagen, wir haben einfach eine tolle Truppe da zusammen momentan.
Dieses Spiel gegen Freiburg sagt so viel aus über das, was hier gerade passiert. Denn wie sie über eine Halbzeit lang in Unterzahl ackerten, trotz zweier Gegentore und Megadruck einfach nicht aufgeben wollten, war außergewöhnlich.
Wir haben es als große Challenge angenommen, haben gesagt, wir können jetzt zeigen, ob wir wirklich eine gute Mannschaft sind, die auch dagegenhalten kann und nicht nur mit dem Ball.
Das zeigt, dass wir immer dran glauben, dass wir bereit sind, über die Grenzen zu gehen, auch mit einem Mann weniger, bereit sind zu verteidigen, auch die dreckige Arbeit zu machen.
Ja, wie wir gefightet haben, wie die Fans uns gepusht haben, das Stadion, Hut ab.
Was passiert hier eigentlich gerade? Ein Teil des Geheimnisses, der große Spaß, mit dem sie Fußball spielen. Mainz, wie es trifft und lacht.
Wir haben wirklich, glaube ich, jeden Tag Spaß, hierher zu kommen, miteinander in der Kabine, einfach eine gute Zeit zu haben.
Dann ist da vor allem er, Bo Henriksen, der dänische Trainervulkan, der auch vor dem so wichtigen Spiel gegen Freiburg schon eine Stunde vor Anpfiff den Fanblock anzündete.
Was wichtig ist, diese Emotionen, diesen Glaube und natürlich auch, dass wir sehr hart arbeiten, jeden Tag, jedes Spiel.
Gäbe es ihn nicht, man müsste ihn erfinden. Wilde Mähne, klare Spielstruktur. Er rettete Mainz letzte Saison vor dem Abstieg und führt sie nun sehr wahrscheinlich direkt ins internationale Geschäft.
Bo hat ja in der Phase, wo keiner mehr an uns geglaubt hat, es allen gezeigt und er war der, der an uns geglaubt hat und uns brutal gepusht hat und die Entwicklung geht ja nur nach oben.
Diese Entwicklung hat viel mit Identifikation zu tun. Sportdirektor Bungert spielte knapp 200 Mal im Mainzer Dress. Der Shootingstar dieser Saison, Johnny Burkhardt, spielt beim FSV seit er 14 ist. Gegen Freiburg traf er zum 15. Mal in dieser Saison. Er durfte schon für Deutschland spielen. Sein Teamkollege Amiri ist nun dieses Mal dabei.
Eine Bestätigung der harten Arbeit über die Jahre. Und ich habe mit Julian ein kurzes Gespräch gehabt. Er freut sich, dass ich komme und den Rest besprechen wir am Montag.
Es ist ein kleines Fußballmärchen, das hier gerade geschieht. Mainz und der Beweis, was Mentalität und der Glaube an sich selbst so alles bewegen kann.
Sehr schöner Satz, ne? Von Amiri. Er freut sich, ne? dass er kommt. Freddy, da spricht Selbstvertrauen.
Absolut, ist er glücklich auch, ne? Wenn er schon geheult hat, dann am Telefon. Also, er hat sich's verdient. Ist doch schön, so Comebacks. Ich finde es toll. Absolut. Wenn einer nach so langer Zeit wieder zurückkommt.
Ja, absolut. Ganz kurze Information. Eintracht Frankfurt hat in Bochum 3:1 gewonnen. Die Zusammenfassung liefern wir in 15, 16 Minuten, sprechen über die Mainzer und danach dann die ausführliche Zusammenfassung Bochum gegen Eintracht Frankfurt. Also man kann an verschiedenen Personen hängen bleiben, wenn man den Beitrag sieht. Einer ist natürlich der Trainer, Bo Henriksen. Kommt es hin, dass bei ihm im Grunde der Fußball gar keine Arbeit ist, sondern Spaß?
Ja, das kommt hin. Das ist zum großen Teil, was er auch predigt, was er auch, glaube ich, auf die Jungs ausstrahlt, dass jeder Tag, jede Minute auf dem Fußballplatz einfach ein Geschenk ist, dass man da Spaß dabei haben kann, auch gerade Dinge zu entwickeln, wie wir es gerade machen. Das ist was er extrem vorlebt, was er extrem verkörpert. Und glaube ich, dann mit dem Moment, als er vor gut 12 Monaten bei uns aufgeschlagen ist, tatsächlich auch die Jungs angesteckt hat. Und dann erst aus einer Phase, wo viel Negatives in uns hing, mit dem
Abstiegsplatz und
ganz
so weiter.
Genau, aufgerüttelt hat, ein positives Denken erstmal gepredigt hat, dann immer mehr Vertrauen von Woche zu Woche von den Spielern auch bekommen hat, von allen im Umfeld bekommen hat. Und das war natürlich eine ganz wichtige Personalie für uns vor 12 Monaten und ist es weiter bis zum heutigen Tage.
Sie waren ja auch im Staff bei ihm kurz, ne, um auch mal diesen Teil abzudecken. Wie ist eine Ansprache von ihm? Wie muss man sich das vorstellen? Fliegt man danach?
Also direkt vorm Spiel geht es nochmal sehr emotional natürlich zu Gange. Da kann man sich vorstellen, wie es ist, wenn man ihn da kurz vorher im Stadion von den Fans immer schon sieht. Und na klar, die taktischen Inhalte, die macht er dann schon seriös und nüchtern und auch in aller Kürze, um einfach den Jungs dort dann prägnant die wichtigsten Sachen mitzugeben. Aber wenn er anzünden muss, dann kann er das sicher und ist da genau der Richtige für.
Wie hat er es geschafft, Lothar, die Mannschaft auch spielerisch weiterzuentwickeln? Mainz ist ja nicht nur Gegenpressing, sondern auch Spiel mit dem Ball mittlerweile.
Ja, das entwickelt sich, wenn du Sicherheit bekommst, ja, durch diese Erfolge, durch diese Lockerheit, durch diese Leichtigkeit, die der Trainer ihnen mitgibt, aber trotzdem Professionalität, dann kann natürlich, die haben ja gute Fußballspieler, ja, sieht man da hinten, Amiri Burkhardt, jetzt Nationalspieler, die konnten auch vor ihnen schon Fußball spielen, aber es muss ja das Gesamte klappen, dass es dann eben auch eingesetzt werden kann, dass jeder seine Stärken reinbringt und da gibt's natürlich welche, die vielleicht nicht den Ball so im Tor unterbringen wie Burkhardt oder den Ball so spielen wie Amiri. Aber trotz alledem, es passt die Mannschaft zusammen. Da hat jeder seine Aufgabe und der kommt ja konsequent nach, eben mit dieser Spielfreude, die ihn der Trainer vor dem Spiel noch mal so ein bisschen wahrscheinlich in der Kabine, im Kabinengang mit auf den Weg gibt.
Tut er der Bundesliga einfach gut als
total
Typ?
Total gut. Es gab mal kurzzeitig
irgendwie so ein Trainerbiotop, ne? Die Mainzer, Klopp, Tuchel.
Total, ja. Und es gab ja kurzzeitig diese Saison einen mit Mike Tolberg, der auf ähnliche Elemente gesetzt hat, sag ich mal. Begeisterung vor allem an der erster Front. Das war so ein bisschen ja auch das Thema, das in den ersten Wochen, so habe ich es aus Mainz damals gehört, gab, von wegen, ist das jetzt einer, der über einen kurzen Zeitraum vor allem die Spieler anzünden kann, ne? Wie lange kann der Streichholz wirklich brennen? Und er belegt wirklich herausragend, ne, genau wie du es gerade eben auch formuliert hast, das höre ich tatsächlich aus der Mannschaft und sowas, dass er wirklich in der Lage ist, eine total einfach zu formulieren, Aufgaben weiterzugeben, also die Sprache der Spieler, wie es immer so schön heißt, da wirklich zu sprechen, sodass jeder mit einer ganz klaren Aufgabe bis heute auf dem Feld ist. Und es ist längst nicht eben nur dieses Motivierende, ne? Wie ja für uns natürlich. Ne? Dass da ein Trainer ist, der vorher beim Aufwärmen zur Kurve geht und einfach den Wert dieser Fans und dieses unterstützend auch in der Kurve sieht. Das ist ein 12. Mann. Den muss ich jetzt genauso heiß machen, dass die gleich auch ihre Bestleistung bringen.
Ich glaube, Evert Lien hat das, glaube ich, auch gemacht. Absolut. Nein. Rote Karten hatten Sie in der Karriere?
In der Bundesliga eine Karriere, vielleicht zwei oder drei. Ja.
Und gelb?
Gelb. Also wenn es auf Dominic Kor hinausgeht, auf jeden Fall einen kleinen Anteil nur von seinem. Ja.
Gut, also 98 Mal gelb. Ne, nur Stefan Effenberg hat mehr. Wie viel hattest du, Lothar?
Gelb? Ach, bitte, wenige. Ne? Ja, genau. So viel waren es
nicht.
Ich würde sagen, so um die 30. Ja.
Vielleicht, so, ich habe es nicht nachgeguckt. Ja. Und er hat jetzt seinen 7. Platzverweis. Wir schauen auf die Szene von gestern. Da sind nur Novotny und Luis Gustavo. Ich will nicht sagen, noch besser, sondern haben mehr gesammelt, nämlich 8. Freddy, ja, übertreibt das auch manchmal, wenn wir ehrlich sind?
Nein, aber das war jetzt so eine Situation, klar.
Ja, hier jetzt nicht.
Super Pass. Er spielt immer am Rande und Dominik hat schon immer so gespielt. Ob er in Leverkusen war, vorher in Augsburg oder zwischen in Augsburg bei der Eintracht und jetzt genauso in Mainz. Er wird seine Spielart nicht ändern und ich finde es okay. Ja, du brauchst ja so Spieler, Mentalitätsspieler einfach, die für die Mannschaft alles geben, auch mal ein bisschen vielleicht so an die Grenzen gehen. Es ist immer noch ein Körperkontakt sollte im Spiel immer noch möglich sein, im Fußball. Wird zwar immer schwieriger beim VAR, ja, aber wir kennen es ja zu anderen Zeit, Lothar. Ne? Also da wurde schon manchmal, so ein Spieler hätte auch gut reingepasst. Und heute, im heutigen Fußball, dass du solche Leute hast.
Mit wem würdest du ihn vergleichen von damals?
Oh, ja. Uli Borowka hat hinten schön zugelangt. Ja, mit dem habe ich in Mönchengladbach zusammengespielt. Bei Bayern München waren ja mehr spielerische Qualitäten vorhanden. Sammy Kufur hat auch häufig...
Oh, Sammy konnte richtig, ja.
Sammy Kufur
hat ja zwei Zähne ausgeschlagen, genau.
Sammy Kufur ist ab und zu dann mal ohne Kopf auch hingegangen, einfach, dass er den Zweikampf gewinnt und hat im Endeffekt nicht... auf den Freddy Rücksicht genommen, aber auch nicht auf sich selbst.
Ja. Aber Freddy ist wieder, alles sieht sehr gut
aus. Die
hat
er durchgehauen worden. Hier im Derby damals. Also, die wurden dann halt anders ersetzt am Ende des Tages auch. Ne?
Ja,
also Stollen im Gesicht und gehabt, aus. Und aber weitergespielt. Ne? Ja. Also nicht vergessen.
Ehrlich?
Ja, klar, logisch. Und kein VAR. Ne? Ja.
Ist aber in gewisser Form der Stempel drauf? Also macht ihm das auch zu schaffen? Oder ist er so ein Typ, der sagt... prallt an mir ab, ich ziehe mein Spiel durch. Es ist an der Grenze, manchmal darüber hinaus, aber es ist eben mein Spiel.
Ja, dass es natürlich nicht spurlos an einem vorbeigeht. Also gerade, ich glaube, es ist gerade, wenn es ein bisschen unfair wird, jetzt in Situationen, wo er wirklich eigentlich nicht wirklich was Unsportliches macht, es aber so tituliert wird, das ist wieder der Chor. Also ich glaube, da muss ich auch persönlich eine Lanze für ihn brechen. Ja. Er spielt hart, er spielt oft an der Grenze. Es gibt dann einen Schiedsrichter, der das kontrolliert. Da gibt es mal eine gelbe Karte, da sind wir alle nicht böse drum. Mhm. Wenn er dann ein- bis zweimal in der Saison ausfällt, weil er dann eine fünfte oder zehnte hat und eine Sperre absitzen muss. Aber alles in allem ist es kein unfairer Spieler. Und das wird manchmal ein bisschen anders dargestellt vom Boulevard. Und da
tut also ich habe schon Spiele, wir waren bei St. Pauli gegen Mainz, also da hat er schon auch mal zugelangt jetzt.
Aber nochmal, es gibt ja, und da muss man wirklich, da hast du vollkommen recht, Nico. Du musst ja, es gibt Spieler, die halt natürlich zaubern können und drei Spieler ausspielen können. Es gibt Spieler, die halt körperlicher sind, ja. Und diese Spieler liebe ich genauso, weil diese Mentalität mitzubringen.
Absolut, aber dafür ist auch keine reine Erfindung des Boulevard, dass er gelegentlich hart spielt.
Nein, ja, überhaupt nicht. Deswegen ist das ein Spitzname, kennt man ja, Hardcore.
Ja. Ja,
also es ist so. Ja.
Gibt einen Unterschied zwischen gelegentlich hart spielen oder ständig die Grenze überschreiten. Und es wird manchmal so dargestellt, als ob es das Zweite wäre.
Verstanden.
Und da bin ständig ich ganz klar, dass es
nicht ist. Gelegentlich, aber auf jeden Fall. Das ist sein Spiel, dass er auch mal, wenn du an die Grenze gehst, dann bist du auch mitunter mal drüber. So. Nur das ist wichtig, weil so wie der FC Barcelona in seinen stärksten Zeiten nicht mit 11 Messis kein Spiel gewonnen hätte, so würde auch Mainz mit 11 Amiris kein Spiel gewinnen. Ne? Weil du brauchst einfach diese unterschiedlichen Puzzleteile.
Also, ich würde sagen, der Chor ist der Puyol von Barcelona.
Sehr gut. Bis auf die Frisur würde ich dem zustimmen.
Ja, okay, alles sehr gut. Sehr schön. Mir kommt einem noch Camacho in den Sinn aus den 70er Jahren Real Madrid, aber das führt jetzt...
Das hast du doch erlebt,
Lothar, das führt zu weit. Ist Johnny Burkhardt für die Mainzer nach deiner Einschätzung über diese Saison hinaus zu halten?
Ja, für Mainz wäre es natürlich ein Gewinn, wenn er bleiben würde, vor allem in der Champions League. Nein, ich gehe davon aus, bei den Möglichkeiten, die er wahrscheinlich nach dieser Saison hat, Vertragsgestaltung kenne ich nicht, aber ich glaube, man wird ihn bei Mainz, wenn die Ablösesumme stimmt, keinen Stein im Weg legen, den nächsten Schritt zu machen. Aber natürlich wäre es auch interessant, wenn Mainz auf diesem Platz stehen bleiben würde, wo sie zurzeit eben innehaben. Mit Mainz Champions League könnte ich mir auch vorstellen, interessante Herausforderung im nächsten Jahr. Also ihnen stehen die Möglichkeiten offen, aber ich glaube, da sollte man jetzt nicht drüber sprechen, sondern wenn es dann soweit ist, wie läuft die Saison, was möchte er, welche Möglichkeiten gibt es und was bekommt Mainz 05?
Jetzt würde ich aber natürlich die Gelegenheit gerne nutzen, da Nico Bunger da ist, darüber zu sprechen. Könnt ihr Burkhardt mit einem möglichen Jahr Champions League locken oder hat er ohnehin vor zu bleiben?
Also ganz ehrlich, im Moment ist das überhaupt noch nicht im Raum stehend. Auch er, total bodenständiger Kerl, lebt genau wie ich das als Vereinsverantwortlicher für uns tituliere, im Hier und Jetzt, versucht seine Leistung gerade zu bringen, weiß, dass ihn auch gerade das weiterbringt im Zuge der Nationalmannschaft, im Zuge seiner künftigen Karriere. Und ich jetzt mal aus der spontanen Aktion raus kann natürlich sagen, dass eine Champions League Quali uns generell hilft, gute Spieler an Bord zu behalten und an Bord zu bekommen auch. Eine Euroleague Quali sicher auch. Und im Falle von Johnny wird ihm das sicher Spaß machen, hier mit seinem Verein auch europäisch zu spielen. Das kann ich mal so auf jeden Fall ganz klar festhalten.
Aber einmal das beliebte Spiel, was wäre, wenn zum Saisonende ihr dann doch nicht Champions League spielt und ein Verein eine Ablöse aufrufen würde von roundabout 25 bis 30 Millionen. Wäre das dann, würdet ihr ihm Steine in den Weg legen? Oder würdet ihr sagen, gut, also wenn der nächste Schritt so gut ist, dann gehen halt?
Also ohne irgendwelche Summen in den Raum zu stellen, gibt es sicher Transfers in den letzten Jahren, die vergleichbar sind innerhalb der Bundesliga, die, die ins Ausland stattgefunden haben. Das, da, da kann man sich so ein bisschen dran orientieren und wo wir auch dann am Ende ein Gefühl dafür bekommen müssen, ist uns das wert, ihn gehen zu lassen. Das Schöne ist, dass wir auf jeden Fall so gut aufgestellt sind, dass wir uns zu nichts gezwungen sehen, da im Austausch mit Johnny aber natürlich sein werden und sind, dass er uns auf dem Stand hält, wie er seine Zukunft sieht und was er sich wünscht. Und im Moment, wie gesagt, fühlt er sich sehr wohl. Und wenn das in 2-3 Monaten eine Konstellation gibt, die das vielleicht anders aussehen lässt, dann sprechen wir auch darüber. Aber im Moment gibt es da überhaupt keine Anzeichen.
Ich würde gerne einmal Freddy hören, der immer noch nah dran ist bei der Eintracht. Die Eintracht gilt somit als heißester Interessent.
Er würde super passen. Er würde auf jeden Fall super passen dahin. Da bin ich mir ganz sicher. Ist ja nicht so, dass das erste Mal da im Blick ist.
Du hast ihn auch schon lange im Visier.
Ich habe in der U19 gesehen, schon wie er die Eintracht auseinandergenommen hat. Ja, also das ist ein Spieler, der immer auf dem Schirm war bei vielen, vielen anderen Vereinen, auch Top-Vereinen. Das Einzige, was ich ihm wirklich wünsche, und das freut mich auch für ihn persönlich, weil ich wirklich ein großer Fan von seiner Spielart bin, auch von seiner Mentalität auch bin, ist, dass er gesund bleibt. Und ich glaube, da schauen die Vereine ganz genau auch ein bisschen hin, auch die internationalen Vereine. Er ist halt immer in einer gewissen Phase dann wieder lange ausgefallen. Da kann er nichts dafür. Aber Verletzungshistorie war halt doch leider ein bisschen größer. Dieses Jahr endlich mal so stabil durch. Deswegen würde ich ihm wünschen, dass er die Champions League spielt mit Mainz 05 und da nochmal ein super Jahr spielt. Und dann kann er immer noch gehen. Ich habe verstanden, dann nicht für 25, 30, sondern man orientiert sich an anderen Zahlen, also höher. 50, 60, 70, ne?
Vielleicht hat er das richtig verstanden?
Wenn er gesund bleibt, nochmal, wenn er gesund bleibt.
Und wenn er dann noch Nationalspieler wird und zwar nicht ja, nur dabei sein im Kader, sondern auch vielleicht mal das eine oder andere Spiel von Anfang an, dann wird es noch ein bisschen teurer.
Ich glaube, sowohl das eine als auch das andere wäre für ihn persönlich ein guter nächster Schritt. Nämlich mit Mainz in der Champions League oder auch in der Europa League zu spielen, wäre für ihn definitiv ein Schritt. Nach Frankfurt zu gehen, wäre auch ein sehr kluger nächster Schritt, weil er im Zweifel sogar da wohnen bleiben könnte, sein Umfeld behalten könnte, was er jetzt hat, nur so Next Step in Sachen Club nehmen würde. Für euch gilt, glaube ich, dass ihr auf 2 Spielfeldern erfolgreich sein müsst. Das eine ist das Sportliche, das andere ist das Wirtschaftliche. Und wenn ihr die Chance habt, 20 oder 25 Millionen für einen Spieler zu kriegen, dann gehe ich mal davon aus, wird Christian Heidel relativ schnell dem zustimmen und sagen, auch da müssen wir jetzt den nächsten Schritt machen.
Also so wie ich meinen Kollegen kenne, für 25 würde er nicht.
Würde ich auch sagen, dass der Marktwert wesentlich höher ist. Hat noch Vertrag bis?
Bis 27.
Oh. Ja, dann lang 25 ganz sicher
nicht. Das macht Spaß, dann das Verhandeln, wenn da keine Klausel drin ist.
In dem Fall sitzt auch Mainz 05 an einem Hebel, wo sie Einfluss nehmen können. Absolut. Aber ich sage ja, das Positive ist, sie reden miteinander, sie haben ein gutes Verhältnis. Es ist ein Mainzer Jung. Von dieser Seite her, glaube ich, ist man da von allen Seiten entspannt. Und erst mal das Sportliche und dann der Rest.
Lässt Heidel sie machen? Oder wie stimmt ihr euch ab?
Wir sind da schon ein Team, machen viele Dinge gemeinsam, sprechen uns eigentlich immer gemeinsam ab, gibt dann natürlich Aufgaben, Tasks, die jeder so für sich in dem Ganzen, im großen Ganzen dann hat. Ich bin näher an der Mannschaft dran, bin viel im Austausch mit den Spielern, mit dem Trainerteam. Christian hat dann natürlich so übergreifende Themen für den ganz vereinspolitisch und die Finanzlage dann auch Herr der Finanzlage zu sein. Aber wir tauschen uns jeden Tag aus, sei es im Büro, sei es telefonisch, wenn wir mal unterwegs sind. Das ist auf jeden Fall ein sehr harmonisches Miteinander.
Jetzt würde ich gerne von Felix wissen, was die Fans Mainz 05 zutrauen. Ist die Champions League drin?
Ich versuche erstmal den Namen Bo Henriksen. Der Name ist natürlich schon gefallen und eben das Schlagwort Champions League ein bisschen zu verbinden. Was ich interessant finde, ist, am Anfang war ein bisschen die Rede von der neue Bo, nachdem Bo Svensson eben weg war und Bo Henriksen übernommen hat. Hört man jetzt gar nichts von, spricht natürlich auch für sich. Es läuft sehr, sehr gut. Es passt sehr gut menschlich, aber auch sportlich. 9 Bundesliga-Heimspiele in Folge ungeschlagen. Und wenn wir einen Blick werfen auf die Henriksen-Tabelle, also wie es seit er da ist, aussieht, in den letzten 39 Spielen waren genau 3 Vereine besser und die können sich sehen lassen. Bayer Leverkusen, Bayern München und RB Leipzig, die haben 88, 84 beziehungsweise 70 Punkte geholt und Mainz eben nur knapp dahinter mit 68 Zählern. Das kann sich wirklich sehen lassen und die logische Konsequenz ist jetzt auch mit Platz 3 zu fragen, schafft es Mainz 05 in die Champions League? Und knapp 2/3 sagen tatsächlich ja. Also 63% ja, 37% nein. Ein klares Bild. Die Fans sehen Mainz 05 in der Champions League.
Tja,
Dann müsst ihr das nur noch umsetzen, kurz und knapp, weil wir gleich das Spiel aus Bochum sehen wollen. Wie groß ist das Interesse denn an Henriksen, der ja auch sich immer mehr einen Namen macht?
Ja, mit Bo haben wir jetzt vor kurzem erst verlängert den Vertrag. Das ist, glaube ich, nochmal ein klares Statement von beiden Seiten gewesen, dass da eine große Zufriedenheit herrscht. Bo auch das zu schätzen weiß, was er in Mainz hat. Also habe schon mal oft das Wort Trainerschmiede bei uns gehört. Ich glaube, das kommt nicht von ungefähr, dass die Trainer auch extreme Entwicklungsmöglichkeiten, Freiheiten bei uns genießen, das Umfeld zu schätzen wissen, was das sehr wertschätzend ist. Und Bo genießt das gerade Tag für Tag, bringt unheimlich viel Energie rein, bekommt unheimlich viel Energie von jedem Mainzer, von jedem Fan, von jedem Verantwortlichen. Und deswegen ist da, glaube ich, das Interesse extrem von Bo, da das noch ein bisschen weiterzuführen. Und auch gerade, wenn es in Richtung internationale Plätze gehen sollte, ist das natürlich ein wunderbarer nächster Schritt auch für den Trainer Wien.
Ja, jetzt hat er auch den Karneval in Mainz erlebt. Das ist noch ein weiterer Pluspunkt. Also das sieht alles sehr gut aus. Wir sprechen gleich über das Spiel zwischen dem VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt unter besonderen Begleitumständen. Wir haben das eben schon angesprochen. Gleich mehr dazu bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sprechen jetzt über das Spiel des VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt. Olli Seidler, das mit 50-minütiger Verspätung erst anfing.
Ja, denn zunächst gab es Diskussionen, Robin Koch, bei der aktiven Fanszene, denn es hängen Banner der Gästefans über den Fluchttüren. Das ist aus Sicherheitsgründen in Bochum nicht erlaubt. Das Thema ist bekannt, gab es schon gegen Gladbach. Zuletzt Januar 2024 gegen Stuttgart. Die Teams müssen wieder in die Katakomben. Bochum, altes Stadion, was von den Fans Kompromissbereitschaft verlangt im Ruhrstadion, ist anders als in anderen Arenen der freie Fluchtweg auf dem Platz vorgeschrieben. Auch Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche kommt. Man sagt ganz lieb bitte, bitte, und dann nach 40 Minuten wird langsam abgebaut und Schiedsrichter Felix Zweier kann die Teams dann auch auf den Rasen führen. Dieter Hecking und Dino Toppmöller wünschen sich einen angenehmen Arbeitsnachmittag unter schwierigen Bedingungen. Mit 50-minütiger Verspätung geht es rein. Das Ruhrstadion, 26.000 Zuschauer voll besetzt, 10 Grad, bestes Wetter. Bochum kommt in den blauen Trikots mit der ersten Chance. Piro und Kawasantosch, der wieder Kevin Trapp zwischen den Pfosten bei der SGE ersetzt, ist zur Stelle. Der anschließende Eckball von Bero serviert und Medic per Kopf, da fehlte auch nicht so viel. Die Bochumer nach dem Erfolg in München mit sehr viel Luft unter den Tragflächen kommen. Außenbahn, die Hereingabe, Robin Koch, und da muss Santosch wieder ran. 11:2 Torschüsse in der Anfangsphase für den VfL Bochum. Und da ist nochmal Bero. Der darf nochmal, und Santosch verkürzt den Winkel, kommt raus. Das macht er geschickt. Bochum hat unter Dieter Hecking den Klassenerhalt wieder in der eigenen Hand. Frankfurt kommt dann aber besser in Tritt. Skiri, und auf der anderen Seite ist Christensen, und den zweiten, den versenkt er. Rasmus Christensen, sein zweiter Treffer in dieser Saison. Das war stark gespielt, weil Skiri viele Spieler auf sich zieht. Und dann hat Christensen auch ein bisschen Ballglück. Beste Phase für die Frankfurter in diesem Spiel. Götze sieht, dass auf der anderen Seite viel Rasen ist, den Ekitike nutzen kann, bringt den Ball in die Mitte, und da ist das 2:0. Bahoya erzielt seinen ersten Bundesliga-Treffer. Hatte ja am Donnerstag bei der Europa League Gala gegen Ajax Amsterdam beim 4:1 schon ein Tor und eine Torvorlage geliefert. Jetzt ist er auch in der Bundesliga erfolgreich. Dino Toppmöller weiß aber, Bochum hat gegen die Bayern einen 0:2 Rückstand aufgeholt. Und der VfL kommt. Zweiter Durchgang mit Masuras, und wieder ist Santosch zur Stelle. Ein echter Herausforderer für Kevin Trapp. Der VfL immer wieder auch mit langen Bällen klar, das haben sie im Werkzeugkasten. Hofmann und Santosch. 1,98 Meter lang ist hier gegen den Kopfballkönig des VfL Bochum zur Stelle. Mittlerweile Gerrit Holtmann eingewechselt und Buadu. Holtmann setzt sich auf der Seite durch, Flanke kommt und verschwindet da hinten im Eck. Aber die große Frage, abseits, Ja oder nein? Hier ist die Linie und die zeigt, Hofmann ist nicht im Abseits, aber die DFL gibt Holtmann den Treffer, weil Hofmann wohl nicht mehr dran war, egal wie. VfL ist dran. Wieder Holtmann, wieder die Flanke und da ist Bruschinski, Hofmann, Santosch, was für eine Parade. Buadun, Bruschinski, den muss er doch auf das Tor bringen. Das wäre das 2:2 gewesen, stand nicht im Abseits. Der Treffer hätte gezählt für die Bochumer. Und so hat in der Nachspielzeit Frankfurt nochmal einen Knauf und Michy Batshuayi haut den Deckel drauf. 3:1. Hat er schon gegen Union getroffen, die Winterleihe von Galatasaray. Hier mit der Entscheidung in dieser wilden, in dieser packenden, in dieser rasanten Partie in Bochum, die mit Rumpeln angefangen hat. Aber Frankfurt gewinnt am Ende verdient, findet nach 3 Niederlagen in Folge zurück in die Spur. Bochum feuert mit Leidenschaft alles raus und ist so auch ein Kandidat weiter für den direkten Klassenerhalt.
Ja, Fredi, ist jetzt die Eintracht dann doch wieder auf Champions League-Kurs und liefert sich am Ende an die
1:0? Ja, jetzt sind sie zumindest mal punktgleich, glaube ich. Ja. Also das war ein ganz wichtiger Sieg für die Eintracht.
Ja,
also ganz, ganz wichtiger Sieg.
Nach 3 Niederlagen vor.
Ja, genau. Man ist halt so langsam so ein bisschen diesen schönen Vorsprung, den man gehabt hat, auf dem dritten Platz. Mhm. Er ist ja alleine auf dem dritten Platz gethront. Nach vorne ging nichts, nach hinten ging auch nichts. Eigentlich normalerweise manifestiert. Und das hat jetzt schon ein bisschen, ja, war eine gefährliche Situation jetzt. Gerade in Bochum. Bochum gewinnt in München. Und da kannst du natürlich auch mal Probleme haben in Bochum. Haben ja viele große schon gehabt. Und deswegen war der Sieg sehr, sehr wichtig für Selbstvertrauen. Weil nächste Woche, in zwei Wochen darf man nicht vergessen, kommt Bayer Leverkusen.
Ja.
In die Deutsche
Bank. VfB Stuttgart,
ja. Entschuldigung.
Erst, Leverkusen, ja. War vor zwei
Wochen. Leverkusen war vor zwei Wochen, genau.
Gucken Sie,
ich bin ja beim Topspiel dabei, deswegen weiß ich,
dass die Reise
in zwei Wochen hingeht.
Genau, absolut.
Ich bin auch da und dachte, jetzt spielen Sie doch gegen Leverkusen. Nein. Ich hatte irgendwie Stuttgart im Kopf. Also
Stuttgart spielt heute gegen Leverkusen.
Also genau. Das ist ja kein Problem.
Absolut. Aber auch schwer.
Gucken Sie jetzt mehr auf die Ergebnisse der vermeintlichen Champions League-Konkurrenten? Also wenn man so früher auf die Abstiegskampf geschaut hat, ist das schon eine Umstellung.
Ja, muss man ehrlicherweise zugeben, dass natürlich sich da das Bild ein bisschen gedreht hat, wenn man lange Phasen der Saison und auch in den letzten Jahren immer guckt, was macht Bochum, Augsburg, jetzt vielleicht Pauli Kiel, hat man gemerkt, irgendwann hat sich's ein bisschen gedreht. Klar, so mit dem Zeitpunkt, als uns klar war, realistisch geht's nicht mehr um den Klassenerhalt in dieser Saison, der ist sicher. Und dann schaut man natürlich schon, was die direkten Konkurrenten machen, ohne jetzt komplett sein eigenes Ding aus dem Fokus zu verlieren. Also macht natürlich Spaß, wie am Wochenende, vergangenes Wochenende, als wir freitagsabends in Gladbach gewinnen und dann am Samstag und Sonntag sehen, wie alle Top-10-Mannschaften es nicht schaffen, dreifach zu punkten. Dementsprechend, das macht natürlich schon Spaß. Und da würde man lügen, wenn man das jetzt was anderes sagt.
Turnaround für die Eintracht wieder? Zum Positiven?
Ja, wie du jetzt gesagt, wichtiges Spiel. Geht man zwar als Favorit rein, aber in Bochum kann ich nur für recht geben. Da haben schon andere gekotzt, andere keine Punkte mitgenommen. Und war natürlich auch ein positives Spiel am letzten Donnerstag gegen Ajax Amsterdam. Ja, war ja eine Gala. Die erste Halbzeit in Amsterdam, die 90 Minuten in Frankfurt. Ja, und sie haben Weltklasse-Spiel gemacht, Mario. Nicht nominiert worden bei Julian Nagelsmann.
Hättest du es gemacht?
Nein, war ein Spaß jetzt. Ich glaube,
er ist ganz glücklich, dass es nicht so ist.
Mario rechnet auch gar nicht mehr damit. Mario ist zufrieden mit sich selbst, das merkt man. Er spielt da befreit auf mit einem Lächeln. Also erinnert mich so an Messi, an seine große Zeit. Ja, ich will jetzt ihn nicht mit Messi groß vergleichen, aber Messi, ja, er hat den Fußball genossen, er hat den Fußball geliebt. Er hat auch, und es ist ja ganz selten passiert, eine hundertprozentige Vergebung hat er trotzdem geschmunzelt. Das macht Mario auch. Mario ist so positiv vor dem Spiel, während des Spiels und auch nach dem Spiel am Mikrofon. Also Frankfurt hat eine tolle Mannschaft, hat eine Mannschaft, die wirklich da oben auch mitspielen kann. Das ist kein Glück. Das hat sich entwickelt, trotz dieser vielen Verkäufe, die sie hatten. Aber jetzt auch wieder wichtige Spieler dazugeholt. Christensen zum Beispiel, einer, der heute das erste Tor gemacht hat, auch ein Mentalitätsmonster. Mario in seinem zweiten, dritten, vierten Frühling. Ja, in Eindhoven hat er ja auch schon viele überzeugt. Und es macht einfach Spaß, den Frankfurtern gerade bei diesen Europa-League-Spielen zuzugucken. Und auch heute haben sie mal wieder einen wichtigen Sieg in der Bundesliga eingefahren, weil es ist ein harter Kampf, sowohl für Mainz als auch für Frankfurt, diese Position zu halten. Weil dahinter lauern die anderen Mannschaften, die man vielleicht dort erwartet hätte. Und das nächste Spiel in Dortmund wird für Mainz 05 ganz sicher auch nicht einfach.
Ganz kurz, Lothar, das kommt mir jetzt so gerade in den Sinn, wenn du so über Mario Götze sprichst. Gibt es eine besondere Verbindung, Verbundenheit, wenn man Weltmeister verschiedene Generationen.
Ja, wir freuen uns, wenn wir uns sehen. Ja, richtig. Ja, er hat uns zum WM-Titel geschossen. Ich habe den WM-Pokal entgegennehmen dürfen. Und natürlich freut man sich, wenn man sich sieht, unterhält sich auch immer kurz, was möglich ist vor oder nach dem Spiel. Ja, und natürlich ist es immer schön, mit allen eigentlich zu sprechen. Aber bei Mario merkst du, es ist früher ist er nicht ans Mikrofon oder zu uns so gern gekommen. Da ist immer Marco Reus vorgegangen in Dortmund und hat Mario ein bisschen den Job weggenommen. Aber jetzt kommt er mit einem Lächeln von 30 Meter schon angelaufen und freut sich. Er begrüßt dich ganz anders wie vor 4, 5, 6 Jahren, wie er in Dortmund gespielt hat. Und das ist wunderschön und ich freue mich für ihn, dass er so eine Entwicklung als Mensch genommen hat, nicht als Fußballspieler. Das konnte er schon immer. Da war er vielen voraus. Aber auch als Mensch ist er, glaube ich, mit sich im Reinen.
Schön zu hören, gibt es bei den Europameistern natürlich auch, aber Mario Götze ist mit sich im Reinen. Weniger im Reinen waren wir alle mit den Bildern, die wir gesehen haben, mit diesen Bannern, die Fluchtwege versperrt haben. Deswegen das Spiel zu spät losgegangen. Wir hören Philipp Reschke von Eintracht Frankfurt dazu.
So, bei mir Philipp Reschke, der Fanbeauftragte von Eintracht Frankfurt. Mal direkt gefragt, war das nötig heute?
Nee, nötig war das nicht, keine Frage. Wir wussten das alle im Vorfeld, kannten die Bestimmungen hier und wird jetzt zu klären sein, wie es im Detail dazu kommen konnte, dass dann eben doch diese Situation entstand. Aber wir alle hätten das besser machen können. Die Fans, die Gruppen, die dafür verantwortlich sind, wir hätten das besser machen können. Das sollte auch unser Anspruch sein und es wird darüber zu reden sein, wie wir da zukünftig in vergleichbaren Gemengelagen, wo das Recht vor Ort nun einmal dasteht und eigentlich auch nicht verhandelbar ist, wie wir mit solchen Konstellationen umgehen und reagieren.
Ist das erfrischend, gute Selbstreflexion, Selbstkritik?
Super. Für Philipp Reschke sehr gut, ein sehr gutes Statement, auch klar, auch darf nicht dazu kommen, ja, aber auch selbst auch als Verein Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, da müssen wir vielleicht nochmal nachjustieren, vielleicht nochmal klarer werden, auch im Dialog, auch ja, miteinander, dass sowas nicht mehr vorkommt. Das ist der richtige Schritt erstmal auch so.
Also kommt das denn bei den Fans oder bei diesen Fans an?
Schwierig.
Warum?
Weil sie ihre eigene Welt haben. Ja. Und ihre eigene Welt so sehen, muss man ganz klar sagen.
So das krass.
Ja, sorry, ich habe jetzt 3 Bundesliga-Vereine managen dürfen und habe oft auch mit diesen Gruppierungen zu tun gehabt. Und nochmal, es gibt auch absolut Anständige da drin, aber trotzdem gibt es halt auch viele, die einfach ein Spielchen draus machen. Ja.
Das heißt und was? Also ist man nein, da als Bundesligist im Grunde bis zu einem gewissen Punkt ja, dann machtlos?
Ja, weil du es im Stadion natürlich nicht so vielleicht umsetzen kannst, wie du möchtest. Ne? Ja? Ganz klar. Und was? Es gibt so viele Funktionäre, die Angst vor ihnen haben. Ja?
Aber auch er jetzt nicht, hatte ich den Eindruck.
Bitte?
Reschke jetzt aber nicht.
Philipp Reschke kennt sich ewig mit dem Thema aus, ist immer mit dabei. Bei der Eintracht haben wir immer sehr gute Kommunikation auch mit allen Gruppierungen gehabt. Und das war immer herausragend. Wir haben Peter Fischer als Präsident gehabt, Axel Hellmann, der sich auch da sehr gut auskennt. Ich war gar nicht so oft dabei da, das ist ganz gut so.
So ist jetzt nicht so sehr aufgelegt.
Nein, nein. Aber es ist bei der Eintracht war das immer sehr gut gemanagt eigentlich, muss man ganz klar sagen. Ne? Aber trotzdem ist halt immer wieder dieser Kampf da, wie weit können wir denn gehen? Wie weit können wir diese Grenzen verschieben? Ja, und diese Spielchen, auf das habe ich keinen Bock mehr. Ne?
Und sprechen wir jetzt wieder über Fußball?
Alles war cool,
über das Spiel.
Ja, aber das Spiel ist viel cooler zu reden als die Sache.
Ja, das andere ist auch interessant. Ja. Es gehört mit, es gehört mit dazu, es passiert. Ja. Und dann müssen wir darüber sprechen. Haben wir gemacht, wenn es noch Stimmen gibt, die dazu in irgendeiner Form beitragen, dann werden wir sie hören. Und jetzt sprechen wir über Borussia Dortmund. Lothar war gestern da. Ja. Betrieb Chancenwucher im zweiten Durchgang bei RB Leipzig. Und deshalb Sven Schröter fuhr der BVB nach einem Champions-League-Spiel mal wieder ohne Punkte nach Hause.
Ganz wichtiger Sieg für RB Leipzig beim Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Im Topspiel am Samstagabend die Leipziger zunächst die klar bessere Mannschaft und die hochverdiente Führung in der 17. Minute durch Xavi. 102 Stundenkilometer hinein ins Glück zur Pause. Die Leipziger verdientermaßen vorn. Anfang der zweiten Hälfte und wieder Leipzig. Xavis Ecke und Openda. 2:0, die Sache schien schon fast geritzt. Aber dann kam der BVB, wurde immer stärker, hatte Chancen fast im Minutentakt. Am Ende 20:4 Torschüsse für die Borussia. Bayer traf zweimal Aluminium und Adeyemi auch noch. Trotzdem kein Tor für den BVB, Endstand 2:0 für Leipzig. Und für Dortmund rückt die Champions League immer weiter in die Ferne.
Wie nah geht dir das? 6 Bundesligaspiele gecoacht, 4 davon verloren.
Ja, es ist eine Katastrophe, muss man ganz klar sagen. Also das ist nicht der Anspruch von mir selbst. Ja, heute auch wieder das zweite Tor, auch aus einer Standards. Letzte Woche gegen Augsburg aus einer Standardsituation. Da sind wir nicht wach genug. Aber wir haben ja trotzdem eine Vielzahl von guten Möglichkeiten gehabt und müssen ja, glaube ich, zweite Halbzeit haben wir 2 Latten und 1 Pfosten. Also Serou alleine vorm Tor, dann ich glaube Pascal auch eigentlich alleine vorm Tor. Das sind so Sachen, da müssen wir Minimum 3-4 Tore schießen.
Also wenn die Spieler so spielen würden wie die Statements von Niko Kovac, sehr klar, sehr auf den Punkt, dann hätte der BVB sportlich keine Probleme. Du hast ihn bei Eintracht Frankfurt gehabt. Wie geht er da jetzt durch? 6 Punkte aus 6 Spielen ist als Bilanz natürlich mager.
Ja, wenn man die Bundesliga-Bilanz sieht, und er sagt ja auch selber, es ist nicht sein Anspruch, es ist nicht das Anspruch des Vereins, es ist ganz klar, er hat eine schwierige Situation übernommen beim BVB. Aus meiner Sicht macht das trotzdem richtig gut. Er kriegt halt eins auch nicht so schnell umgesetzt, dass diese Mannschaft einfach aus meiner Sicht keine Intensität über 90 Minuten hinbekommt.
Also doch ein Fitnessthema.
Ja, natürlich ist es ein Fitnessthema irgendwo auch. Ja, und das sieht man ja immer wieder. Das ist ja wiederkehrend durch die ganze Saison. Und jetzt gerade auch in dieser Phase, wo die schwierige Phase beginnt, ne, wo wirklich auch der Druck noch steigt und du hast die Champions League, du hast die Bundesliga, jetzt musst du aber hinterherrennen in der Bundesliga. Und dann zeigt sich natürlich nach dem 0-2, dass du dann plötzlich, okay, jetzt haben wir nichts mehr zu verlieren, jetzt gehen wir voll drauf los. 30 Minuten gut Fußball spielen reicht eben nicht, um viele Chancen herauszuspielen. Natürlich kannst du 3-4 Tore machen, aber Leipzig kann in der ersten Halbzeit auch 3 oder 4 Tore machen. Ja, weil die Chancen haben sie auch gehabt, dann haben auch die Stange getroffen. Und sie schaffen es einfach nicht, 90 Minuten konstant zu spielen. Das erste Mal musst du es gesehen haben, unter der Woche. Da haben sie so ein Level erreicht über 90 Minuten.
Da mussten sie auch unbedingt, ne?
Ja, sie mussten, aber trotzdem, sie haben es geschafft, 90 Minuten irgendwie ein Level durchzuspielen. Mhm. Und das hat gereicht für Lille. Und wir waren alle begeistert. Ja? Und dann sind wir wieder 3 Tage später, sitzen wir wieder hier. Und das haben wir jetzt wiederkehren, die ganze Zeit. Mhm. Ja? Und da kann mir keiner erzählen, dass diese Mannschaft wirklich 90 Minuten sich so den Hintern aufreißen kann, alle 3 Tage.
Man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen. Im modernen Profifußball 2025 sind wir jetzt, dass eine Mannschaft nicht wirklich fit ist.
Nee, das kann man sich sehr schwer vorstellen. Mir tut das fast ein bisschen leid für Nuri Sahin, so, weil das immer natürlich immer eigentlich derjenige ist, in dessen Richtung das abzielt, dass er es scheinbar nicht geschafft hat, die Mannschaft auf das Level zu kriegen. Das ist für mich ein Unding wirklich, weil die Dortmunder ihn ja nun auch nicht aus dem Nichts irgendwo schnell hergezaubert haben, sondern ein halbes Jahr vorher auch schon an der Mannschaft hatten, ihn wirklich gut kannten, sich für ihn entschieden hatten. Aber er ist nun mal als Cheftrainer dafür verantwortlich, dass die Mannschaft, so wie ich es immer wieder von Menschen höre, die auch wirklich nah dran sind, einfach nicht fit ist. Das ist für mich, ich sehe das Thema eher tatsächlich im Kopf, weil ich nehme das nicht so wahr. Ich glaube, wenn die Dortmunder was zu verlieren haben, dann verlieren sie es auch in dieser Saison. So, also
wobei in Lille war auch was zu verlieren und du hast es trotzdem geschafft.
Ja, ich glaube, da konnten sie vor allem was gewinnen, weil ganz viele schon wieder gesagt haben, das schaffen die Dortmunder eh nicht. Ja. So, ne? Und wenn sie so, und das wird natürlich in der Champions League, werden sie häufiger in die Situation jetzt kommen, dass sie vor allem etwas gewinnen können. Deswegen traue ich Dortmund, das haben wir ja letztes Jahr auch gesehen, ich traue denen durchaus zu, dass sie auch gegen Barcelona da in 2 Spielen zumindest auf dem Level bleiben, wo dann vielleicht ein Lucky Punch auch dafür sorgen kann, dass sie da weiterkommen und plötzlich im Halbfinale dann in München stehen. Und wenn du dann die Bayern ärgern kannst, da ist auch ganz klar, welche Mannschaft da gewinnen und welche verlieren kann. Ne? Dann steht, also das mag man sich ja gar nicht ausmalen.
Ich und dann haust Real Madrid auch noch weg im Endspiel und bist qualifiziert.
Ja. Genau. So einfach
ist es
das, ja. Wenn das
Das hört sich so einfach an.
Nein, ja, so einfach ist es natürlich nicht. Aber das ist die.
Aber das wäre tatsächlich dann der Weg dann Richtung Champions League, wobei dann der Champions League Sieg dann noch drüber stehen.
Und in der Bundesliga sind sie dann 13.
Über die Bundesliga wird es sehr, sehr schwer. Das ist ganz klar. Lothar, du hast aber gestern auch gesagt, du traust ihnen noch die Europa League zu. Wie hast du aber, das finde ich jetzt spannender, Niko Kovac wahrgenommen? Den du auch lange kennst.
Nico authentisch, was der Freddy gerade gesagt hat. Ja, Nico will den höchstmöglichen Erfolg. Ja, wenn überhaupt noch international, dann Europa League, Conference League, weil es sind ja auch zur Europa League 7 Punkte, wo Freiburg und Leipzig mit 42 Punkten stehen, Dortmund hat 35. Dazwischen stehen noch andere 5 Mannschaften. Also sie haben es ja nicht nur gegen einen Gegner zu tun, die haben ja auch noch gegen Mönchengladbach, gegen Wolfsburg, die stehen ja alle vor ihnen. Ja. Und die Augsburger sind dabei auf einmal. Also von dieser Seite her ist es natürlich. Und nächstes Spiel gegen Mainz, sie müssen noch nach Leverkusen, sie müssen noch nach München, wo sie mal nichts als Favorite in der Bundesliga Auswärtsspiele haben. Also wirklich gesagt, wenn die Europa noch erreichen, dann ist es eigentlich schon ein Ziel, was zurzeit sehr weit entfernt ist. Ja.
Von der Champions League mit 10 Punkten redet, glaube ich, in Dortmund keiner mehr. Das hat man auch gestern gemerkt bei den Interviews. Zweite Halbzeit, ja, wenn sie da 90 Minuten immer so spielen, dann können sie viele Spiele noch gewinnen. Aber Freddy hat es gesagt, wann haben die das letzte Mal konstant über 90 Minuten gespielt und das vielleicht noch mal 2 oder 3 Spiele hintereinander, eigentlich in dieser Saison noch nicht.
Nee, aber wir haben die Stimmen noch mal dazu. Du hast es angesprochen, die Dortmunder Spieler haben das gestern sehr realistisch eingeschätzt.
Ja, ist schwer, Haken dran schwer, aber ja, ist fast unmöglich. Wir haben jetzt noch, glaube ich, 8 Spiele, alle Vorderen noch vor uns. Wir müssen schleunigst punkten, aber ja, es wird fast unmöglich, die Chance ist sehr gering. Wir probieren natürlich unser Bestes zu geben, aber ja, jetzt sehen wir uns vielleicht eineinhalb Wochen nicht, die Mannschaft. Vielleicht tut es auch mal gut, dass du mal wegkommst aus Dortmund und dann kommen wir zurück nach der Länderspielpause. Und dann müssen wir es hinkriegen, als Einheit aufzutreten und ein gutes Spiel gegen Mainz zu machen, weil dann kommen noch 3, 4 wichtige Wochen.
Wäre Platz 5, Platz 6 ein Erfolg für den BVB und für dich?
Nee. Aber wo wir stehen, Stand jetzt, wenn du es jetzt mich fragst, müssen wir sagen, es wäre positiv, weil wir auf Platz 11 stehen. Aber ich bin schon mit anderen Erwartungen hierher gekommen.
Ja, möglicherweise hatte man auch etwas andere Erwartungen als ihn. Er spielt solide, selten drüber. Das muss man, ehrlicherweise auch sagen. Aber dennoch natürlich auch er, wie auch Schlotterbeck, wie Can in den Interviews, klar. Aber die Punkte werden halt auf dem Platz vergeben. Wie schätzen Sie, Sie spielen gegen den Dortmunder, den BVB ein? Das ist unglaublich schwierig, ne? Weil das eigentlich doch so rauf und runter geht.
Klar, über grundsätzliche Qualität braucht man da nicht diskutieren. Die haben sie auf jeden Fall im Kader, dass sie da jetzt ein bisschen unter Wert in der Tabelle stehen. Werden sicher sie nicht aufgrund der aktuellen Tabellensituation von uns und Dortmund unterschätzen. Ganz im Gegenteil, wir gehen da trotz allem Auswärtsspiel in Dortmund, glaube ich, als Underdog ran.
Und ganz kurz, habe ich richtig verstanden, ihr werdet den BVB nicht unterschätzen?
Ja, also das ist eine
Mannschaft. Also es klingt natürlich schon klingt so. Grad,
die Frage ist ja in die Richtung ein bisschen gestellt. Dortmund ist eine Mannschaft, die in der Champions League gerade weitergekommen ist, die Jahr für Jahr oben dabei ist und gerade einen kleinen Ausrutscher nach unten hat. Das ist natürlich, wie gesagt, Favorit beim Heimspiel gegen eine Mannschaft wie Mainz 05. Und nichtsdestotrotz trauen wir uns dazu, in der aktuellen Phase trotzdem auch Punkte zu
ergaunern. Die Dortmunder haben sehr viel Geld ausgegeben in den letzten Jahren, auch für Trainer. Es gibt auch immer noch welche, die noch bezahlt werden etc. Es gibt eins, was du dir im Fußball nicht kaufen kannst, das ist Kontinuität. Ich würde Ihnen das wahnsinnig wünschen. Ich glaube, Sie haben jetzt 5 Trainer in den letzten 4 Jahren wieder gehabt. Auch ein Kader, der dann von verschiedenen Entscheidern zusammengestellt wurde. Und im Moment leidet, muss ich wirklich sagen, Niko Kovac darunter. Jetzt geht es schon wieder darum, das kriegen die Spieler ja auch mit, das kriegen auch die Berater mit, das ja erst, ne, das hat ein bisschen gedauert mit den Verhandlungen, weil er wollte nicht nur für ein halbes Jahr, ne, er wollte dann irgendwie 1,5 Jahre. Und auch die Abfindung ist schon formuliert worden oder besprochen worden, was dann wäre, wenn er im Sommer wieder gehen muss.
Bei Kovac.
Ja, genau. Ja. Alles nicht zuträglich in meinen Augen dafür, den Fokus wirklich auf den Platz zu legen. Unter Tolberg haben sie es geschafft, 3 Spiele. Ne, da hat er, glaube ich, 2 Siege, ein Unentschieden war das. Ne? Da hat es wirklich gebrannt. Ich war bei 2 dieser 3 Spiele im Stadion. Es hat gebrannt, die ganze Kurve, das war wieder 1.
Man hat anders entschieden.
In den letzten Jahren mittlerweile hat man Entscheidungen getroffen, die hinten nicht aufgingen.
Zu allem Überfluss hat sich jetzt noch Felix Marcel Sabitzer verletzt. Wie sieht es da aus?
So ist es. Also eben nicht nur das Spiel in Leipzig mit 0-2 verloren, sondern auch Marcel Sabitzer. Noch vor der Pause hat er sich das Knie verdreht, sah nicht gut aus, mit Krücken anschließen. Und jetzt während der Sendung hat sich der BVB tatsächlich zu Wort gemeldet und folgendes Statement rausgegeben. Marcel Sabitzer hat sich am Samstag in Leipzig eine Knieverletzung zugezogen und wird in den kommenden 4 Wochen Reha-Training absolvieren. Bisschen, ja, nicht ganz konkrete Diagnose. Bisschen seltsames Statement, finde ich. Ja, und ansonsten kann man sportlich sagen, wir haben es gerade im Spielbericht schon gesehen, es gab immerhin Chancen und davon eben eine Menge. 26 Schüsse, 11 davon aufs Tor, ein XG-Wert von 2,9, aber am Ende eben 0 Tore und entsprechend fällt das Voting auch aus. War es das für den BVB? In der Champions League, Nico Schlotterbeck und Co. waren auch schon relativ klar und auch die User sagen zu 84% ja, das war es mit der Champions League.
Lothar, was bedeutet die Diagnose Sabitzer? Oder wie interpretierst du sie?
Jede Verletzung tut nicht nur den Spieler weh, sondern auch der Mannschaft, den Trainer, den Verein. Ist ja klar, man braucht gesunde Spieler. Ja, man ist ja noch in zwei Wettbewerben dabei. Wie auch immer, in welchem Wettbewerb in der Bundesliga? Natürlich die Bundesliga, aber welche Ziele kann man noch erreichen? Da sind noch Möglichkeiten da, das habe ich gerade gesagt. Aber dazu gehört eine Serie, dazu gehören auch die guten Spieler. Und wenn dann immer wieder mal einer wegbricht, dann ist es natürlich nicht angenehm, nicht nur für den Spieler, dass er eine Verletzung hat, sondern eben auch der Trainer kann nicht aus dem Vollen greifen, hat nicht auch den Druck, den er eigentlich von der Bank ausüben kann. Weil wenn ich weiß, als Trainer und die Spieler auf dem Platz, da sind 6 Nationalspieler auf der Bank, ja, dann muss ich erst mal Leistung bringen, ja, um nächste Woche auch wieder dabei zu sein. Ich weiß nicht, ob die Dortmunder Spieler so denken. So hätte ich gedacht, weil ich wollte meinen Platz nicht hergeben. Ich wollte meinen Platz verteidigen, auch intern im Kampf um die Startplätze. Und natürlich, Marcel Sabitzer, kann ich nur alles Gute wünschen. Er hat sich gestern, es hat nicht gut ausgesehen, aber wenn ich jetzt nur höre, wenn die Rede ist von 4 Wochen, würde ich sagen, hat er noch Glück gehabt.
Ja, ja. Metscher ist auch noch verletzt, habe ich vergessen, absolut, auf der Position. Ne? Also da fehlen jetzt 2 Spieler, 2 Optionen. Ne?
Was glaubst du bei Kovac, den du gut kennst, geht ihm auch mal so durch den Kopf, worauf habe ich mich da eingelassen? Nee, er vermutlich nicht die einzige Möglichkeit.
Er kam jetzt auch wieder jetzt hier halbes Jahr, eineinhalb Jahr, wie auch immer, ne, komplett richtig, eineinhalb Jahre einzufordern, auch die Chance zu bekommen im Sommer. Egal, was jetzt am Ende des Tages rauskommt, wenn er es schafft, so wie Lothar und ich ja sicherlich beide hoffen, auch für ihn, dass er wenigstens die Europa League noch vielleicht schafft oder Conference League, dann ist ein Riesending, bei so viel Verkehr vor einem. Ja,
muss man sagen, in der Tabelle.
Ja, es ist so, die sind ganz hinten im Stau.
Klar,
ja, so,
klar.
Also, es ist so gerade aktuell. Da hinzukommen noch wird sehr, sehr schwierig sein. Wenn er das schafft, umso besser, aber man muss ihm schon die Chance geben, seine Handschrift dann auch zu zeigen, auch in einer Vorbereitung hin und her Kontinuität auch reinzubekommen dann auch. Dann wird er erstmal auch zeigen, wie gut er wirklich ist.
Wie gefragt ist er.
Und Nico wollte unbedingt auch diese Chance wahrnehmen. Mhm. Er hat auch Angebote aus der Premier League vor allem auch. Ja.
Konkrete?
Und, ja, auch konkrete Angebote.
Kannst du
auch Gespräche schon? Nee, würde ich nicht sagen. Ja. Aber die hat er gehabt, das soll man nur mal wissen auch. Ne? Ja, es ist auch wichtig, dass es auch viele wissen, dass es so ist. Und er hat sich bewusst für den BVB und für diese schwierige Aufgabe entschieden, weil er das am faszinierendsten fand auch.
Ja. Mhm, interessant.
Zu schaffen auch.
Ja. Ich würde nur sagen, Borussia Dortmund hat einen Fehler gemacht. Winterpause. Die hätte man Nico geben können. Es wäre zwar keine lange Vorbereitung, aber es wäre zumindest eine Vorbereitung gewesen, wo man Einfluss nehmen hätte können als Trainer. Mhm. Aber dann während den englischen Wochen, die ja jetzt auf Dortmund auch weiterhin zukommen, da kannst du mit der Mannschaft wenig arbeiten in dem Weg, wo Nico Kovac die Mannschaft haben möchte. Übrigens, gestern sind sie 120 Kilometer gelaufen. In den Spielen zuvor sind sie immer 113 gelaufen. Also man sieht schon irgendwo eine Handschrift von Nico Kovac, zumindest an den Kilometern, die sie gestern abgespult
haben. Er fordert ein. Sie haben früher mit Marco Rose zusammen gespielt, der gestern durch diesen Sieg ja schon so einen ganz wichtigen Schritt auch gemacht hat, muss man auch sagen. Wie war er als Spieler, als Mitspieler?
War ein super Mitspieler, war damals schon in so einer Endphase seiner Karriere, sind damals in der Aufstiegssaison Mainz 05 zusammen gewesen und er war ein ganz, ganz wichtiger Faktor einfach für die Stimmung, hat schon gemerkt, dass er gutes Bauchgefühl, gutes Gefühl für Menschen hat damals, hat nicht mehr so viel auf dem Platz gestanden, das war glaube ich seine letzte Saison, aber unheimlich wichtiger Ansprechpartner für die jungen Spieler, für die Stimmung, für die Atmosphäre und ich glaube, das ist auch das, was ihn gerade als Trainer auszeichnet.
Gute Ausstrahlung, ne?
Total.
Ja, und beißt auch in einer Situation, wie er sie gestern vorgefunden hat. Man hat ja auch gemerkt, er ist von den Fans gefeiert worden. Er wird irgendwie immer auch von den Spielern gefühlt gefeiert, ohne dass man den Eindruck hat, die machen mit ihm, was sie wollen. Ganz im Gegenteil, er hat diese Autorität, aber irgendwie hat er auch nicht die Konstanz, die man sich erhofft.
Ja, klar, die Ansprüche sind hoch in Leipzig. Mhm. Das bleibt nicht aus. Viel Geld, was da investiert wird, aber ich glaube, Marco schafft es, eine gewisse Lockerheit trotz dieser angespannten Situation auszustrahlen und auch wirklich selbst in sich und in die Mannschaft hinein zu vermitteln. Und das ist, glaube ich, das, wo es drauf ankommt am Ende als guter Trainer, dass du in den Hochphasen, klar, da kann man es manchmal ein bisschen treiben lassen und da kommen die Erfolge manchmal auch leichter, als man sie sich selber vorstellt. Dann klappt einfach alles, aber in den Phasen trotzdem Ruhe auszustrahlen. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Und dann am Ende das Schiff wieder ins ruhige Fahrwasser zu bekommen.
Also viele Faktoren aus der Schublade. Tradition haben Sie ja in Leipzig auch nicht. Insofern jemand, der in Leipzig geboren ist, dass der jetzt als Cheftrainer dabei RB arbeitet, das ist für Sie, glaube ich, schon total wichtig. Ich glaube nicht, dass das, was in Leipzig da jetzt an Krise durch die ganze Saison waberte, dass das mit ihm zu tun hat. Egal, mit wem du sprichst, wer nach Verantwortung ist, wer mit ihm gearbeitet hat, belegt dir, was für ein ausgezeichneter Trainer ist. Menschenkenntnis, ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch total modern, immer wieder offen für alle Veränderungen, die auch im Sportlichen passieren. So habe ich ihn auch selbst in verschiedenen Interviews mal wahrgenommen. Daher, das Thema in Leipzig ist, glaube ich, tatsächlich eher die Mannschaft, die ist relativ schwierig zu trainieren. Gerade dann, wenn die Ziele so ein bisschen aus den Augen geraten, wenn du plötzlich ins Mittelfeld, wenn dann, das sind alles Jungs, die wollen auch, vergleichbar mit Dortmund, ne? Die wollen Champions League und unter dem, groß eben gehört, ne? Unter dem ist eigentlich alles nicht so gut. So, und dann rücken andere Themen, dann rufen wieder Berater an, dann fragen sie, könntest du dir vorstellen ab nächster Saison? Und alles, was den Fokus, was wir eben bei Dortmund hatten, was den Fokus davon ablenkt, eben wirklich am Samstag und dann unter der Woche Leistung auf den Platz zu bringen, ist Gift für so eine Truppe wie Leipzig oder für Dortmund?
Kämen wir noch mal ganz kurz zu Dortmund zurück. Abschließend, wenn ich das richtig verstanden habe, glaubst du, Kovac zieht durch?
Ja, absolut.
Lässt man ihn denn auch? Also je nachdem, wenn die Saison auf Platz 13 austrudelt, wird es ja in Dortmund auch unruhig werden, naturgemäß.
Natürlich. Natürlich wird es sehr, sehr schwierig werden. Man hat dann zwar dieses Bild vielleicht in der Champions League, vielleicht kommt man noch eine Runde weiter oder spielt eine herausragende Runde jetzt gegen Barcelona und tut knapp ausscheiden. Aber die Bundesliga ist natürlich auch das tägliche Brot. Und da musst du liefern. Und das haben sie jetzt eigentlich schon im zweiten Jahr nicht richtig geliefert. Letztes Jahr mit einem Quäntchen Glück natürlich da reingekommen durch den fünften Platz. Und dieses Jahr, aber wenn du Kontinuität willst, wenn du an jemand glaubst und ihm auch die Möglichkeiten gibst, auch dann wirklich das wahre Sicht zu zeigen auch und mit der Mannschaft wirklich auch mal in eine Vorbereitung zu gehen. Jetzt zu dem Zeitpunkt war es schwierig, muss man ganz klar sagen. Ist nicht einfach. Aber man sieht schon einiges, ja. Man sieht schon einiges und er hat auch richtige Maßnahmen getroffen. Auch diese Ansage an die Jungs vor dem Spiel gegen Lille war, glaube ich, ganz, ganz wichtig mal zu machen. Das kann man nicht jede Woche machen. Mhm. Aber zu diesem Zeitpunkt war es richtig. War es absolut richtig. Und er hat auch den Punkt getroffen. Ja, schau mal, ohne Druck in der Bundesliga, vielleicht machen sie es ja, vielleicht gewinnen sie jetzt einfacher. Weil die Champions League ist wirklich, die ist ja schon seit, muss man ganz ehrlich sagen, seit dem Augsburg-Niederlage komplett weg.
Ja. Ja. Gut, also wenn sie gestern die Chancen genutzt hätten, Lothar kann das bestätigen, dann hätten sie im zweiten Durchgang 4.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gestern noch aus Leipzig zurückgefahren nach München.
Ja.
Und ich habe im Auto gedacht, wann habe ich mal ein Spiel gesehen, wo eine Mannschaft so viel Chance in einer Halbzeit liegen hat lassen? Mhm. Mir ist keins eingefallen. Nee. Kein einziges Spiel. Das war ein Chancenbucher im Minutentakt. Speziell nach dem 2:0 bis zur 62. Minute. Maxi Bayer innerhalb 2 Minuten 300-prozentige Chancen. Danach die Pfosten- und Lattenschüsse. Sie haben eine tolle zweite Halbzeit gespielt, ohne Torerfolg. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht, denen zuzuschauen, wie sie auch nach vorne verteidigt haben, wie sie nach vorne schnell gespielt haben. Aber trotzdem habe ich den Kopf geschüttelt, wenn man sowas sieht wie hier Gerasi. Die macht da rein normalerweise. Und gestern haben sie entweder den Pfosten getroffen, den Abwehrspieler, Kulaschik haben hier noch mit den Fingerspitzen dran. Es sollte einfach nicht sein. Aber trotzdem kann man auf sowas wie in der zweiten Halbzeit aufbauen, weil das kann man ihnen zeigen, was sie können. Ja. Und die können was. Die haben Qualität in der Mannschaft. Die haben Geschwindigkeit. Sie haben einen Torjäger. Sie haben einen guten Torhüter. Ich glaube, Niko Kovac bekommt das hin. Und egal, was passiert jetzt in dieser Saison, man kann nicht jede 6 Monate wieder den Trainer wechseln. Man sollte Niko die Chance auch geben, auch wenn die Bundesliga nicht so läuft, wie man es sich wünscht, einfach weiterzumachen mit einer gezielten Vorbereitung unter Niko Kovac.
Gutes Schlusswort. Gleich sprechen wir über die Bayern, die sich gestern schwer getan haben bei Union Berlin und am Ende nur für Bayern-Verhältnisse mit einem 1:1 vom Hof kamen. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Die Bayern hatten eine großartige Woche, vor allem in der Champions League, souveränes Weiterkommen in Leverkusen und wollten eigentlich bei Union Berlin nachlegen und 3 Punkte holen. Aber, Kai Dittmann, sie taten sich schwer.
Riesenjubel in der alten Försterei. Union erkämpft sich einen Punkt gegen die Bayern, auch weil der Keeper der Münchner, Jonas Urbich, der neue Vertreter beim Gegentor, nicht gut aussieht. Die Bayern haben erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Gnabry eine richtig gute Torchance. Nur drei neue im Vergleich zur Champions League. An der Rotation lag es diesmal nicht. In Halbzeit zwei dann mehr los vor den Toren. Kimmich prüft den eigenen Keeper kurz nach Wiederanpfiff. Da merkte man schon, die Bayern haben heute so ihre Schwierigkeiten. Teilweise 80% Ballbesitz, trotzdem wenig klare Torchancen. Joker Sané in der 75. Der, weil komplett Union in der Mitte schläft, bringt die Bayern dann doch in Führung. Aber Union hat in der 83. die perfekte Antwort. Juranovic auf den Union-Joker, auf Hollerbach, der gebürtige Bayer, profitiert auch von Urbigs Patzer, auch wenn die Flanke abgefälscht ist. Dahin darf er den Ball nicht abwehren. 1-1.
Ja, und Steffen Baumgart, der hat sich auf dem Balkon gefreut, weil er gestern wegen der vierten gelben Karte gesperrt. Der Matchplan von Union in gewisser Form aufgegangen, viel gelitten. Ich war da, und aber dann in diesen drei, also nicht, weil ich da war, sondern hoffe ich jedenfalls.
Mit Sicherheit, mit Sicherheit.
Sondern,
ach, da ist er wieder da unten.
Genau, sondern sportlich. Und dann eben den Moment genutzt, ja, als es diesen Fehler gab. Und jetzt gibt es natürlich die Diskussion um Urbich, den jungen Torhüter, der Neuer im Moment vertritt. Lothar, wie schätzt du das ein?
Ja. Das Tor, da kann man nicht freisprechen. Das ja. ist völlig normal. Hat in Leverkusen eigentlich ein gutes Spiel gemacht in der Champions League. Ich war vor Ort.
Hier ist die Szene von gestern.
Ja.
Hier zunächst in der Entstehung. Da sieht man, dass Union durchaus auch mal längere Ballpassagen hatte. Ja,
die rechte Seite auch schön offen. Mhm.
Das große Problem war jetzt, dass der Ball wieder noch abfällt. Hat eine ganz komische Flugkurve in der Tiefe.
Nach ja, das stimmt.
Fällt also komisch runter.
Aber trotzdem natürlich.
Ja. Natürlich ist er dabei, aber er wird sehr hart kritisiert aus meiner Sicht. Da stehen ja auch noch einige Bayern-Jungs rum, aber der Hollerbach ist der Einzige, der durchläuft, genau in den Fuß rein. Ne?
Der läuft da dahin, wo der Ball runterfällt. Genau. Ja, es gehört auch dann ein bisschen das Näschen dazu, das ein Stürmer braucht, ein guter Stürmer vor allem. Und das macht er hin. Aber ich würde jetzt, an dem Fehler würde ich jetzt nicht ihn so kritisieren, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber würde ich nicht so kritisieren, dass er sportlich das nicht bringt. Er hat in Leverkusen ein gutes Spiel gemacht in der Champions League, wo ja der Druck meiner Meinung nach noch größer war. Und es ist ein junger Torhüter, er muss mit Fehlern lernen und dann lieber gestern als vielleicht in einem anderen wichtigeren Spiel, weil das können die Bayern noch verkraften. Ja, haben immer noch 6 Punkte plus Torverhältnis vor Leverkusen, wenn sie heute gewinnen, die Leverkusen, haben ja kein einfaches Auswärtsspiel. Aber natürlich wird darüber diskutiert. Es ist klar, bei Bayern München darfst du nichts erlauben, ob du 19 Jahre bist oder ein alter Hase. Ja, da wird alles genau mit der Lupe beobachtet und mit der Kritik. Muss er umgehen, kann er umgehen. Aber ich weiß, dass er im Verein großen Rückhalt bekommt von den Verantwortlichen, nicht nur von den Spielern, sondern eben auch von den Leuten, die ihn geholt haben. Und das ist auch vollkommen richtig für so einen jungen Torhüter.
Ja, noch das Bayern-Tor im März ist für mich kein Tor, in dem du lernen darfst oder ausgebildet werden musst. Das ist eine ganz entscheidende Phase einer wieder mal sehr, sehr wichtigen Saison für die Bayern. Und da einen Torwart ins Tor zu stellen, auch fernab dieser Szene, ne, das ist eine grundsätzliche Aussage, da einen Torwart ins Tor zu stellen, der seine ersten Bundesliga-Minuten sammelt, also habe ich da irgendwas verpasst? Muss ich ganz ehrlich fragen? Das kann doch nicht der FC Bayern sein.
Das heißt, du würdest eher auf die Erfahrung eines Ulreichs
setzen. Was haben die Bayern in den letzten Jahren, wir haben es eben in der Pause auch kurz gehabt, was haben die für Torwartthemen gehabt? Was haben sie für unterschiedliche Torhüter wirklich, ne, auch an verschiedenen Positionen? Es kann doch nicht sein, dass derjenige, der noch nie in der Bundesliga gespielt hat, jetzt das Bayern-Tor...
Aber inwiefern hatten die Bayern Torwartthemen? Die hatten Neuer im Tor und damit war es jetzt...
Ja, nein, aber sie haben in unterschiedlichen Vereinen haben sie ja Torhüter geparkt, haben den Peretz geholt, haben einen Nübel unter Vertrag. Also es ist ein ganz großes Bayern-Torwart.
Aber den hättest du jetzt auch nicht herbekommen für Neuer.
Und Peretz hat sie verletzt.
Nein, aber dann brauche ich doch einen Torwart für so eine Saison. Dann brauche ich halt einen für ein halbes Jahr, der erfahren ist, der aber auch schon Bundesligaspiele gemacht hat. Den kriege ich ja auch. Aber es kann ja nicht die Lösung sein, ein Torwart, der aus Gründen... Ich wohne in Köln, ich bin beim 1. FC Köln noch unterwegs, der aus Gründen da jetzt auch nicht die Nummer 1 war und aus Gründen der Leistung in der Hinrunde der zweiten Liga. Es kann nicht sein, dass der jetzt derjenige ist, der die Bayern in einer entscheidenden Phase der Situation der Damen nur neu vertreten muss. Das kannst du dem...
Aber man hatte ja andere zwei Torhüter. Man hatte Ulreich, man hatte Beres.
Ja.
Ja, und jetzt war... ein junger Torhüter, ein talentierter Torhüter frei,
ja,
den man genommen hat. Natürlich hätte man jetzt würfeln können und sagen, stellen wir den Beres rein, stellen wir den Ulreich rein.
Ging aber beides nicht.
Ja, ging beides nicht. Die waren ja auch beide verletzt. Und deswegen hat man ihn geholt und ist ja natürlich nicht davon ausgegangen, dass sich Neuer jetzt auch verletzt. Also man hat ja im Endeffekt einen erfahrenen Torhüter hinten dran.
Aber Ulreich würde jetzt wieder zur Verfügung stehen. Ne?
Ja, er ist wieder Mannschaftstrainer dabei, ja, seit 2 Wochen. Aber jetzt holst du einen, jetzt muss der Trainer entscheiden. Und der Trainer entscheidet wahrscheinlich, ja, ich weiß, er hat keine Erfahrung oder wenig Spielpraxis gehabt in den letzten 5, 6 Monaten. Aber jetzt holt man jemanden, der talentiert ist für die Zukunft, was man mit Nübel ja eigentlich auch schon vorhatte. Ja, hat auch nicht funktioniert. Nicht so, wie man sich vielleicht vorgestellt hat. Und ja, er hat sich für ihn entschieden und hat gestern Fehler gemacht. Aber im Champions-League-Spiel hat er ja gut gehalten. Hat er 2, 3 schwierige Bälle gehabt.
Ich wünsche mir nichts mehr, als dass das funktioniert. Und ich finde das ganz, ganz toll, dass wir da wirklich ein riesen Torwarttalent haben. Ne? Aber ob das einfach der Zeitpunkt ist, das
also Perez das und Ulreich waren gestern auf der Bank. Also Ulreich, der solide Vertreter, das würde dann deine These stützen, hätte zur Verfügung gestanden. Jetzt ist es aber eben auch wichtig, zu einfach auch auszusprechen, auch ein Neuer hat in diesem Alter Fehler gemacht. Die Frage ist lässt man ihn die Fehler im Bayern-Tor machen, will einmal Felix noch mit reinnehmen. Wie sehen es die Fans?
Was sagt Kompanie? Hat es übrigens auch so erklärt, wenn wir einen Spieler holen, müssen wir ihm auch Vertrauen geben, das an der Stelle noch. Und ich kann, was Lothar gesagt hat, dass Jonas Urbich schon gut im Verein angekommen ist, gut angenommen wird und wurde als Bayern-Reporter sehr, sehr bestätigen. Ansonsten, ja, Benedikt Hollerbach eben in der 83. Minute dieses Tor noch gemacht. Die Bayern überhaupt in der Schlussphase zuletzt anfällig. 7 Gegentore in der letzten halben Stunde. Das war eben eins davon. Und er sagt selbst, als der Ball dann zu mir runtergefallen ist, wie eine reife Pflaume vom Baum, da war ich schon sehr happy. Übrigens spannend.
Gefällt Robin
Gosens. Robin Gosens, genau. Als Ex-Unioner gefällt ihm das natürlich. Und ja, die Fans nehmen Jonas Urbich, so wie es die Runde im Grunde auch macht, in Schutz. Er ist 21, unglücklich, aber solche Dinge passieren. Bayern muss sich vorwerfen, dass sie trotz krasser Dominanz kaum Torgefahr hatten. Also da guckt man sich dann eher den Rest der Mannschaft an und schade, dass es genau der Fehler von Urbich ist. Aber er spielt sonst echt toll. Also er hat die Rückendeckung der Fans auch jetzt schon.
Gut, also das wird man dann natürlich sehen, auch in den bevorstehenden Champions-League-Spielen. Aber Freddy, einmal ist es für die Bayern jetzt schon eine... Naja, also ich will nicht sagen, eine gefährliche Situation, aber sind Sie schon an dem Punkt, wo Sie sich Gedanken machen müssen darüber, mit solchen Punktverlusten die Ziele zu gefährden?
Na, ich glaube, also Sie werden schon Meister werden, aber es ist natürlich eine komische Situation jetzt gewesen. Ich habe auch vieles vom Spiel gestern gesehen, gefühlt habe ich Union gefühlt nicht mal über der Mittellinie gesehen zwischendrin in dem ganzen Spiel. Also die Bayern haben die komplett unter Kontrolle gehabt, haben vielleicht natürlich nicht die Räume gefunden und hätten vielleicht 2, 3 machen können. Ich erinnere mich dann schon wieder an das Bochum-Spiel so ein bisschen. Ne? Da hat man 2-0 geführt, verschießt einen Elfmeter, dann kommt die rote Karte. Und irgendwie hat man sich so ein bisschen da einlullen lassen und hat ein bisschen das Gas runtergenommen. Fehlte
so die Schärfe. So,
genau, die Schärfe. Und plötzlich verlierst du so ein Spiel. Und dann jetzt hast du da einen Unentschieden noch zum Schluss, wo nie damit gerechnet hättest, ja? Dass die überhaupt in den Strafraum reinkommen gefühlt. Ne? Und nicht böse gemeint, sondern es war ja so. Ja?
Im Nachhinein war es Teil des Plans.
Ja, war ein Riesenplan. Ne? Ja? Und deswegen glaube ich nicht dran, die werden umschalten können.
Ja, diese Schärfe war in Leverkusen am Dienstag noch in der 90. Minute zu spielen.
Brutal sogar.
Ja, brutal. Ne? Ja. Die wollten in der 90. noch das 3-0 machen, obwohl es da schon 5-0 gestanden ist. In so beiden Spielen zusammengerechnet. Also da sieht man schon, dass da auch Kompanie was zu sagen hat an die Mannschaft, die Bundesliga wieder ein bisschen ernster zu nehmen. Und zwar über 90 Minuten, nicht nur über 60.
Würdest du sagen, das ist das Thema? Also dass sie die Bundesliga nicht ganz so ernst nehmen?
Ja, das hat man in den letzten beiden Spielen ganz sicher gesehen. Nicht nur aufgrund des Ergebnisses, sondern auch aufgrund der Leistung. Alfonso Davies hätte vielleicht noch ein bisschen einen Schritt schneller hingehen können. Und dann fehlt halt mal der eine oder andere Schritt. Und schon verlierst du deine Linie, verlierst du deine Überlegenheit, verlierst du in deinem Auftreten die Dominanz. Und diese Schritte haben wahrscheinlich sowohl gegen Bochum als gegen Union gefehlt, die man in beiden Spielen gegen Leverkusen gemacht hat.
Wir kommen oder schauen auf die Torhüter. Robin Zentner, Lothar hat es schon angesprochen, spielt eine sehr, sehr stabile Saison. Ihr habt, glaube ich, die zweitwenigsten Gegentore. Wie viel Anteil hat er daran?
Ja, einen riesengroßen Anteil. Also Robin hat sich in den letzten Jahren extrem stabilisiert, immer wieder verbessert von Saison zu Saison. Und Lothar wird nicht müde, das zu erwähnen.
Freut ihr euch
darüber? Bin ich komplett, ja, auf jeden Fall. Komplett auf seiner Seite auch. Es ist das eine, wie er auf der Linie ist mit seinen Reaktionen, das macht er hervorragend. Das ist im 1 gegen 1, glaube ich, so gut wie kaum ein anderer Torwart, weil er so eine Dynamik auch hat. Er hat eine brutale Schnelligkeit und was noch so ein bisschen untergeht in dem großen Ganzen, ist bei hohen Bällen, glaube ich, auch mit das Nonplusultra in der Liga. Es gab, ich glaube, vorletzte Saison war es, da hatten wir eine Statistik bei uns, dass er in allen Top 5 Ligen der Torwart war, der die meisten abgefangenen Flanken und hohen Bälle runtergeholt hat. Und das zieht sich eigentlich durchgehend durch die Jahre in der Mainzer Zeit bei uns. Und das ist nochmal so ein Fakt, der gar nicht so sehr auffällt, weil er nicht so spektakulär ist, der aber der Mannschaft eine extreme Sicherheit gibt und, glaube ich, auch eine Nominierung für die Nationalmannschaft auf jeden Fall gerechtfertigt hätte.
Ich spare mir jetzt die Frage an Lothar, wäre Zentner einer für die Bayern? Das lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen, oder?
Er ist jetzt auch schon 30, ist er, glaube ich, 29, 30, ja. Ich glaube, in die Richtung, wenn Bayern einen neuen Torhüter sucht, aber jetzt haben sie ja Stein gekauft und Manuel Neuer hat ja verlängert, also Beres ist vor 1,5 Jahren geholt worden. Also
sind eigentlich genügend da.
Es sind eigentlich genügend da, wo sie Vertrauen haben und deswegen kann ich jetzt mal die Mainzer beruhigen. Bayern München wird ganz sicher nicht anklopfen, aber ich könnte mal in der Premier League schon einige Clubs vorstellen, die einen so guten Torhüter wie Zentner gerne in ihrer Mannschaft stehen hätten.
Jetzt ist Zentner nicht dabei. Blicken wir dann doch ganz kurz auf die Länderspiele. Wie schätzt du Ex-Inter die Italiener ein und was sagst du dazu, dass Bissek nominiert ist?
Zu Recht. Ja. Der hat heute Abend übrigens ein schweres Spiel gegen Atalanta Bergamo. Inter Mailand spielt in Bergamo, Spitzenspiel in Italien. Übrigens Hansi Flick mit Barcelona bei Atletico Madrid. Heute Abend ist auch nochmal Fußballabend für mich.
Lothar international ist gesehen. Auf der internationalen Bühne
unterwegs. Ja, überragend eigentlich bei Inter. Nicht wegzudenken eigentlich aus der Stammformation, obwohl das es da viele Möglichkeiten gibt. Generell die Italiener nicht mehr so schwach wie bei der Europameisterschaft, stabiler geworden. Eine Mannschaft, eine Einheit, gute Ergebnisse erzielt. Wir sagen, vielleicht haben sie als Mannschaft nicht die herausragenden Einzelspieler, wie die wir in der deutschen Mannschaft haben. Aber trotz alledem, zwei Top-Leistungen sind nötig, um das Final Four hier in Deutschland austragen zu dürfen.
Felix hat auch noch was vorbereitet. Felix, Bissek und Lothar.
Jetzt beeile ich mich.
Ja.
Genau, wir haben es vorbereitet. Man sieht so ein bisschen, Bissek ist gebürtiger Kölner, hat eben die Jugend dann beim FC verbracht. Abi mit 16 übrigens, gar nicht so schlecht.
Geht das auch anders?
Du natürlich mit 14 oder 15, schätze ich schon. Viele Laien, unter anderem Holstein Kiel. Und dann ging es eben nach Italien. Lothar kennt sich bestens aus bei Inter Mailand. Sommer 2023 war es soweit, hat sich nach und nach zum Stammspieler entwickelt. Mittlerweile 50 Spiele. Lothar daneben sogar über 150 Spiele. Für Inter Mailand wurde er auch als Spieler von Inter Mailand sozusagen Weltmeister 1990. Und Bissek unter anderem schon für die deutsche U21 aufgelaufen. Jetzt dann eben für die A-Nationalmannschaft.
Ja, war eine schöne Zeit, ne? Lothar, Inter immer noch dran, ne?
Für mich die erfolgreichste, die emotionalste, würde ich sogar sagen, weil ich damals in der stärksten Liga der Welt gespielt habe, wo man sofort angekommen ist, wo man den Meistertitel gewonnen hat. Zwei Jahre später ist man in diesem Land, auch in diesem Stadion, eigentlich Weltmeister geworden. 5 Spiele in Mailand, dann Europa League gewonnen. Und dann fiel diese Mannschaft ein bisschen auseinander, weil Giovanni Trapattoni als Trainer den Verein verlassen hat. Und dann hat auch da der Umbruch nicht so stattgefunden, wie man sich das gerne als Inter-Fan oder als Inter-Verantwortlicher erwartet hätte.
Abschließend auch zum Thema Nationalmannschaft Bayern. Goretzka, du hast immer sozusagen für ihn gesprochen. Hat Julian Nagelsmann auf dich gehört?
Ich bin mit dem Kader im Großen und Ganzen bis auf einer Torwart-Nominierung hundertprozentig hinter Julian Nagelsmann, weil er geht bei diesen Spielern, auch bei Goretzka, nach der Leistung. Leon hat teilweise mal Loch gehabt, deswegen ist er nicht nominiert worden. Aber man kann sich ja zeigen. Und Leon Goretzka ist ein ganz großes Beispiel für mich von seiner Person. Wie er diese schwierige Phase für ihn gemeistert hat bei Bayern München in den letzten 1,5 Jahren. Er hat nie aufgegeben, er hat weiter an sich geglaubt. Und ist für mich auch zu Recht von Julian Nagelsmann wieder nominiert worden.
So, und zu Recht nominiert sind auch die beiden Herren, die ich da drüben sehe, Janik Erkenbrecher und Mirko Slomka. Müssen wir
beweisen jetzt, ne?
Ja, der Druck ist da. Ne? Die Messlatte liegt hoch.
Ja, ihr habt
Heidenheim gegen Kiel. Wir wollen jetzt, glaube ich, die Spannung erhalten. Aber dennoch könnt ihr so ein bisschen erzählen, machen, warum man draufschauen sollte.
Es gibt Tore, das können wir sagen.
Es gibt Tore, es gibt ein paar Geschichten. Steven Skripps geht zum ersten Mal aufs Tor geschossen 2025 und nicht getroffen. Er hat ja bisher 6-mal aufs Tor geschossen, 6-mal getroffen. Heute hat er es versucht und nicht getroffen. Das ist eine Geschichte. Und Heidenheim ist ja quasi statistisch gesehen, Mirko, schon abgestiegen. Weil 23 Mannschaften jemals 16 Punkte oder weniger nach 25 Runden. sind abgestiegen, außer Nico Bungert, also außer der SSV Mainz 05 letzte Saison. Kann das Vorbild sein für Heidenheim?
Definitiv, ja. Wir schauen uns das Spiel gleich an. Also wir wollen ja nichts verraten. Und Nico wird vielleicht mal telefonieren und denen noch ein paar Tipps geben. Dann schaffen die das schon.
Ja, aber Nico guckt auf die oberen Regionen in der Tabelle.
Das war aber anders vor zwölf Monaten.
Ja, das war anders, aber jetzt ist es so. Da muss man flexibel sein. Viel Spaß gleich.
Vielen Dank.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei der sehr munteren Runde. Bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Verweise auf die XXL-Highlights, denn nach dem Spiel, da kommt noch ein weiteres sehr, sehr spannendes Spiel. Leverkusen gegen Stuttgart. So, Felix, Fredi, jetzt haben wir es. Also, vielen Dank. Tschüss und auf Wiedersehen.